Wunderschönen guten Morgen. Ist ja ganz schön ironisch um die Uhrzeit. Ihr hört Insert Moin bei Superlevel.de. Heute mit dem Dennis.
Hallo und guten Tag.
Und mit dem Toto.
Moin.
Und natürlich Micha.
Hallo.
Und der Manu. Und Dennis.
Hallo.
Und der Manu.
In der Superlevel Kollisionsabfrage Insert Moin Mega
Booth.
Booth wollte ich schon sagen. Im Pleasure Dome, wie der Toto sagt. Tag 3 der Gamescom ist vorbei. Wir haben immer noch nicht über den Tag 2 gesprochen, aber ich glaube, wir machen jetzt einfach so ein kleines Potpourri,
ja.
der Gamescom-Fazit.
Mein Gamescom-Fazit ist, dass ich Daniel Raumer in meinem Bett vermisse.
Ja. Daniel lässt Grüße ausrichten an die gesamte Hörerschaft. Der ist natürlich schon wieder im Flieger, der alte Chatsetter. Und fangen wir doch am besten an mit dem kleinen Highlight des zweiten Tages. Gleich morgens um 10 Uhr haben wir uns als allererstes Witcher 3 angeguckt.
Oh ja, oh ja. Das Ding ist, Witcher 3 kursiert ja jetzt schon ein bisschen länger.
Wir haben uns das letztes Jahr auf der Gamescom schon angeguckt.
Richtig, also wir haben uns das schon letztes Jahr auf der Gamescom angeguckt und Witcher 1 und 2 sind toll. Witcher 3 sieht so aus, als wäre es der krasseste Scheiß überhaupt. Und dann das Tolle ist, dass sie dann letztes Jahr schon so eine beeindruckende Demo gezeigt haben und sah irgendwie fertig aus. So, ich dachte irgendwie, ja cool, das kommt bestimmt irgendwie in 2 Monaten raus.
Haben die, glaube ich, auch gedacht.
Ja. Ja, und jetzt sehen wir diese Demo und ich denke so, Mann, das sieht ja fertig aus, das kommt bestimmt in 2 Monaten raus. Und bin gespannt, wann es eigentlich kommt. Kurzes Fazit, super atmosphärisch, extrem erwachsen vom Stil aus.
Boah. Was sagst du? Fünf Mark in die, richtig,
aber so erwachsen. Ich meine damit, ich wollte sagen, es hat mich sehr an Zelda erinnert, so vom Konzept, weil das halt auch Action-Adventure ist und so, aber eben an deutlich älteres Publikum irgendwie, weil wirklich sehr düstere Themen angesprochen werden. Witcher gab's, also
ja, da wie die Vorgänger halt auch schon auch, halt so Fantasy, ja. Mit ein bisschen mehr.
Aber sie gehen mit diesen Themen aber eben auch bewusst um, dass wir damit sagen, also dieses Bewusste, also dass so Sachen wie Prostitution zum Beispiel auch in der Welt irgendwie drin sind, so, aber sie werden jetzt nicht so, hey, du kannst in den Puff gehen.
Na, ja.
Also jedenfalls im dritten war es nicht.
Ja, so. Ja, okay, ich weiß nicht, wie es im dritten ist, im zweiten war es.
Im zweiten war das so?
Nee, also Witcher, also vielleicht, wenn ihr das nicht kennt, Witcher.
Da kommt der Radiomensch.
Ja. Genau, den Trichter ganz weit aufmachen.
Im Pleasure Dome.
Also Witcher ist halt diese Rollenspielserie, die basiert auf den Roman von blablabla. Es geht halt um diesen Monsterjäger, ja. Der rumreitet. Und Witcher 3 ist halt zum ersten Mal eine offene Welt und sowas, was ja irgendwie immer weiter aufgebaut wurde. Witcher 1 war ja eher so, waren so Locations, wo die man bereist, und Witcher 2 hatte halt so teilweise so Hub-Dinger,
ja, also die da Areas dann quasi.
Genau. Schon, das war irgendwie in Witcher 2 gab es zum Beispiel nur eine Stadt quasi, die man wirklich so richtig erkunden konnte, die so wirklich nach einer Stadt wirkte. Und hier halt das erste, was die gezeigt haben, war, der Witcher reitet mit einem Monsterkopf in diese Stadt, und dann sagen sie, ja, und in dieser Stadt leben 1000 Menschen, die alle einen Tagesablauf haben, sich über das Wetter unterhalten und sich miteinander unterhalten, und dann ändert sich das alles dynamisch, wenn irgendwas passiert, und das ist das Komplexeste aller Zeiten. Und ich glaube, nächstes Jahr sind die halt wieder da und sagen, wir haben alles nochmal komplett umgeworfen. Die Stadt hat jetzt 8000 Leute.
Ja.
Und wir haben wir haben jetzt eine Gesprächsengine geschrieben.
Witcher Forever.
Ja, genau, Witcher Forever.
Und mein Lieblingssatz fiel natürlich auch, den habe ich damals schon bei Ultima 9 oder so, das war doch damals der überkrasseste Ankündigungshype, den man sich je vorstellen konnte. Mhm. Das gab, die PCs gab es gar nicht damals, also die Microchips gab es nicht.
Das war das krasseste Rollenspiel.
Ja. Und da haben sie schon gesagt, da hinten ist ein Berg, und wenn du ihn siehst, dann wirst du ihn begehen können. Und ich habe Jörg Langer geglaubt damals in der PC-Player, als er geschrieben hat, dass man diese Berge besteigen kann. Und
Genau der gleiche Satz fiel jetzt auch wieder. Da hinten ist ein Berg und über diesen Berg könnt ihr drauf, wenn ihr wollt.
Boah, aber leck mich am Arsch. Ich will das bei Witcher aber auch machen, weil da gab es dieses Beispiel mit einem Baum. Und dieser Baum sah mega mysteriös aus. Wie die, weiß ich nicht, die Quelle des Bösen oder so. Wurde es ja sogar von einem Dörfler genannt. Und ich will dahin. Weil das so, weil sie die Landschaft aber auch so gestaltet haben, dass du Lust hast, die zu erforschen, zu bereisen. Sie ist voller dunkler Geheimnisse irgendwie, hatte ich das Gefühl. Man geht so in den Sumpf und das ist dann alles so ein bisschen schmierig und sumpfig eben.
Also mir hat es deutlich besser gefallen als Skyrim. So, was jetzt ja. So der erste Eindruck war. Bei Skyrim hast du, Dennis, weiß nicht, nee, das war der, egal, der Daniel hat es damals, nee, Daniel hat es damals geschrieben, dass die Skyrim, man verliert sich so in dieser Größe der Welt. Und Witcher 2 und fand ich, hat vor allem deswegen bestochen? Der Döler hat uns bestochen. Witcher 2 hat vor allem dadurch gepunktet, dass es so schön erzählt war, fand ich. Also, ja. Dass es so eben dich nicht einfach ins Leere geworfen hat wie in Skyrim und wo du dir selber deine Missionchen suchen musst, sondern es hatte dich so an die Hand genommen, aber trotzdem eben genügend Freiraum geboten. Ich habe jetzt ein bisschen Sorge, ja. dass die sich so die Welt so arg aufgemacht haben, dass du dich da drin so komplett verlierst. Aber das, was wir jetzt in der Präsentation wieder gesehen haben, war schon sehr story-driven.
Es wirkte auf mich sehr authentisch, fand ich. Weil Skyrim war für mich eine große Pappmaché-Welt. Es ist schön und so, aber sobald du in ein Dorf gehst und irgendwie da sprichst, fällt das total in sich zusammen. Und bei Witcher hatte ich aber das Gefühl, dass irgendwie die, also zumindest das, was sie gezeigt haben, das unheimlich lebendig wirkte und dass man das, gerade was ihr sagt, ne, Lebenszyklus, bla 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 bla. Und habe ich Bock, auch in die Stadt zu gehen und habe auch das Gefühl, Teil mich irgendwie mit dieser Welt emotional verbinden zu können, weil da irgendwie was ist, eine Geschichte, irgendwas erzählt wird irgendwo und ja, und das kommt natürlich auch dadurch, dass du dann zum Beispiel mit Menschen sprichst und die haben halt so, die reflektieren das auch ihre Umwelt, zum Beispiel, dass sie halt Gerüchte gehört haben, dass dort im Wald irgendwie was ist und so. Und das ist, bei Skyrim war das ja alles, das ist ja sowas wie die Beamtenversion von einem Rollenspiel. Versteht ihr? Also, ja. Das war halt, also, und deswegen finde ich das ein riesen Vorteil und ich verstehe auch so langsam, warum sie so lange dran arbeiten. Aber wahrscheinlich haben die letztes Jahr schon so gewusst, wo es hingeht und dann einfach mal weiter ausgebaut. Und ich glaube, verlieren wird man sich da drin, aber auf eine positive Art.
Ja, ich hoffe, dass sie sich nicht übernommen haben, weil diese Riesenwelt mit Leben zu füllen, ist halt schon wahnsinnig.
Ja, also, dass es überhaupt technisch funktioniert, hat mich ja schon mal, also in der Präsentation, das sieht ja wahnwitzig
gut aus. Wie viel da auch drin ist. Ich meine, das Kampfsystem ist irgendwie auch super, super flüssig. Mhm. Also, in Witcher kann man halt immer hin und her schalten zwischen diesen ganzen Kampfstilen, die Geralt drauf
genau.
hat. Der hat irgendwie zwei Schwerter, eins gegen Monster, eins gegen Menschen und sowas. Und, in den vorigen Teilen war das alles so ein bisschen klobig und jetzt ist es, also er tänzelt wirklich förmlich um die Gegner herum, wie sieht die an und hackt ihnen irgendwie Gliedmaßen ab und sowas. Sieht schon sehr beeindruckend aus. Und dann macht man halt Dinge, die man irgendwie sonst von so Spielen dieser Art nicht erwartet, nämlich er kann dann auch irgendwie hüpfen und klettern und also und tauchen und irgendwie
ja.
all die Dinge machen, die man so erwartet, aber die in Spielen meistens gar nicht möglich sind.
Und das sah halt gut aus. Also tauchen. Mhm. Sind wir mal ehrlich, tauchen sie in den allermeisten Spielen einfach beschissen aus. Und ja, selbst in Spielen, die eigentlich gut sind, sieht es plötzlich blöd aus, wenn die Charaktere tauchen. Und in dem Spiel sah das irgendwie richtig cool und überzeugend aus.
Aber vor allem fand ich ja gut, es läuft in 60 Frames.
5.1 Sound und 3 Schwierigkeitsstufen. Ja. Und mindestens 150 Stunden was, Spielspaß.
Auf was ich mich am meisten freue bei The Witcher, dass dieses, was ja zurzeit total trennt, ist einfach so Entscheidungen mit Konsequenzen. Aber das wirkte in dieser Welt total plausibel, wie sie es jetzt erzählt haben und erklärt haben, dass du zum Beispiel dann, da war so ein verwunschener Baum und du konntest dich dann halt entscheiden, erledigst du jetzt diese Quelle des vermeintlich Bösen oder nicht? Und das wirkt sich dann halt auch wieder aus auf die anderen Missionen oder das
Missionen.
Dass das vielleicht auch eine falsche Entscheidung war. Und die Sachen, die ich da bis jetzt von gesehen hatte, letztes Jahr war das auch schon so moralische Geschichten, dass du dann merkst, scheiße, das war doch nicht so die ganz richtige Entscheidung. Das hat sich irgendwie verdreht auf einmal so. Die ursprüngliche Intention, die ich hatte, backfired jetzt irgendwie, um den Daniel hier ein bisschen
zu Also, das finde ich auch geil, wenn sie das schaffen, weil das sind lauter Grauzonen.
Ja.
Also, es gibt halt nicht wirklich dieses.
Es gibt nicht dieses klassisch gut-böse
Prinzip. Genau, es ist nicht Yin-Yang, sondern es ist wirklich, es gibt Parteien und es gibt Perspektiven in diesem Spiel. So, du als Witcher pendelst immer hin und her zwischen diesen Perspektiven und musst dich entscheiden, auf welche Seite du dich halt stellst irgendwie. Und letztes Jahr war das Beispiel ja so, dass das vor allen Dingen auch eine Entscheidung, die du als vermeintlich gut empfunden hast oder die ja so offensichtlich gut aussah, zu einer viel schlimmeren Konsequenz geführt hat als angenommen. Mhm. Irgendwie, weil du einfach nur 2 Meter gedacht hast irgendwie. Aber und das fand ich auch ziemlich interessant mit dem verwunschenen Baum. Das Ding ist halt scheiße hässlich. Das ist halt irgendwie so ein Monster, das irgendwie an eine Wurzel klebt. Und du denkst natürlich, das Rollenspiel-Klischee ist, das Ding ist böse. Mhm. Aber du hast in der Antwortauswahl trotzdem immer noch die Option zu sagen, okay, irgendwie glaube ich dem Ding. Weil der sagt halt...
Ne, aber das wird halt noch... Also an der Stelle habe ich gedacht, wow, die müssen wirklich ganz schön reinbuttern. Also ich weiß ja nicht, wie weit die jetzt mit diesen ganzen Story-Missionen sind und wie viel Inhalt es wirklich ist. Aber diese Karte, die er uns gezeigt hat, dass du da irgendwie 20 Minuten einfach Vollspeed durchreiten kannst und da ist überall Zeug. Mhm. Allein das zu füllen dauert ja schon Jahre. Also ich bin sehr gespannt. Also das, was sie uns da versprochen haben, das klang fantastisch. Und hoffen wir mal, dass sie das irgendwie halten können. Mhm. Aber wir freuen uns drauf. Mhm.
Wir freuen uns drauf, ja.
Wir haben übrigens nicht, also Witcher war doch gar nicht das Erste, was wir gesehen haben. Das war... Aber du. Nee, das stimmt auch nicht. Was war mit Bloodborne?
Wir haben gestern Witcher gesehen. Ja. Wir waren heute Morgen bei Bloodborne. Ja, aber passt ja ganz
das
gut.
Das ist ja auch in die Zukunft.
Ja, aber das machen wir gleich. Ja. Wir müssen vorgreifen hier.
Herr Kogel, Bloodborne, bitteschön.
Das wurde mir auf Twitter aufgetragen, dass ich das mir anschauen soll. Hab ich gemacht.
Das ist schön für dich.
Next. Nee, das ist ja der Demon's Souls Nachfolger.
Ja, von From Software. From Software.
Aber das Spirituelle, oder? Also jetzt nicht wirklich.
Genau. Ja, es ist halt von der gleichen Firma, gleiches ähnliches Spielprinzip, aber komplett anderes
Universum. Ja, also das ist halt so Van Helsing-mäßige Leute in Dustern laufen durch eine Zombie-Stadt und dann sind da Zombie-Dorfbewohner mit Mistgabeln und dann hat man eine komische altertümliche Schrotflinte und schießt denen ins Gesicht.
Das klingt wie so ein Mobile-Game.
Nein, fantastisches Setting. Also es sah richtig geil aus. Lief jetzt auf PS4 oder so, gell?
Ich glaube schon, ja. Ja, nee, das ist ja auch PS4 exklusiv.
Ach ja, logisch.
Es waren vermutlich PCs, die da
schon. Ja. Also gleiche Steuerung wie bei Dark Souls. Fand ich relativ ungewohnt, weil ich eben nicht so viel Dark Souls gespielt habe. Kam ich erstmal gar nicht mit zurecht, mit diesen Schulterbutton irgendwie zu kämpfen. Ich habe ständig irgendwie Heiltränke getrunken und geballert auf diesen Action-Button, bevor das erste Monster überhaupt vor mir stand.
Aber auch dauernd irgendwie so am Anfang irgendwie 3 Schritte vor und dann erstmal die Schrotflinte in eine Kutsche schießt.
Ja, genau. Oh, Mist.
Und man hat ja nur 5 Schüsse. Ich habe mich so schlecht gefühlt, weil dann irgendwie diese ganzen Sony-Leute hinter mir rumliefen und, und dann dachte ich so, nein. Was denken die jetzt?
Ja, Kacknoob. Also sah sehr vielversprechend aus, aber in der kurzen Anspiel, also wir haben das in der Halle angespielt, diese 10 Minuten oder wie lang diese kleine Demo dauerte, war recht schwer einzuschätzen, was jetzt so die typische Frage nach dem Schwierigkeitsgrad angeht. Ist es jetzt ein Demon's Souls für Anfänger? Oder bleiben sie ihrem Stil treu?
Also das konnte man Gegner, anhand der... Ich fand, die Gegner, die man da getroffen hat, waren jetzt also nicht so schwer. Das waren so diese besessenen Dorfbewohner, Zombies oder was auch immer. Und dann
hat kein Boss oder so dabei.
Genau, ja. Dann, also waren alle relativ leicht tot zu prügeln. Bei mir ist es dann geendet, wo ich auf so eine Horde von denen getroffen bin, die mich dann überwältigt haben.
Ja.
Aber sieht toll aus und man konnte irgendwie nicht viel sehen. Aber es spielt sich so Dark Soulix, aber... sehr flüssig, sehr, sehr eingängig und sowas.
Vor allem nach dieser grafischen Katastrophe, nach diesen eigentlich wunderschönen Screens von Dark Souls 2, die so dermaßen runtergedampft irgendwie rauskamen.
Das war echt scheiße,
ja. Da hatte ich ja schon gar keinen Bock mehr. Und dieses Bloodborne hat jetzt die Versprechen gehalten. Also das sah richtig, richtig gut aus.
Ja. Okay, aber zurück zu
gestern. Ja, aber heute. Wir bleiben thematisch jetzt. Toto, wir haben uns noch Lords of the Fallen angeschaut, wenn wir gerade bei dieser ganzen Dark Souls-Ecke sind, die haben sich jetzt auch nicht beschwert darüber, aber es ist quasi ein Dark Souls
ist ein bisschen
Hommage aus Deutschland.
Ja, es war ähnlich knackig, sage ich mal, wie Dark Souls, aber
deine Mutter ist knackig.
Oh, da wird das Niveau gleich wieder gehoben hier.
Wir wollen im Moment
Ist aber halt fairer, wurde auch so von den, ich weiß nicht, der Lead-Entwickler stand, glaube ich, neben uns und der uns ein bisschen auch gleich instruiert hat, beziehungsweise dich, du hast ja gespielt.
Petze.
Ähnliche mittelalterliche Setting, wie halt auch Dark Souls und Demon Souls, kam sehr flüssig rüber, kam sehr gut rüber und dass man halt wirklich nicht eine Stunde lang umsonst gekämpft hat oder so, sondern relativ zeit- oder nah wieder gespawnt ist, kommt dem Ganzen, glaube ich, schon sehr zugute, weil ich könnte, ehrlich gesagt, Dark Souls, Demon's Souls nie wirklich spielen, weil nach einer Stunde hätte ich mein halbes Zimmer wahrscheinlich zertrümmert.
Jetzt hat er ja auch betont, dass sie eben da ein bisschen in eine andere Richtung gehen, dass er so dieses Setting und die Steuerung und dass du eben auch so ein bisschen schwer fällig kämpfst, das haben sie bei, also das heißt beibehalten, das haben sie auch so gemacht. Aber ich bin dann gestorben und du warst sofort an der Stelle eigentlich wieder da. Und das fühlte sich deutlich fairer an. Und
du hast
einsteigerfreundlicher.
Halt Safe Point relativ nah dran, sodass du von da aus. Manche Gegner waren ja auch dann auch schon, ja, die blieben Tote, nachdem du sie einmal getötet hattest.
Ja.
Und das sah sich schon sah schon fair aus.
Und sah richtig gut aus.
Sah richtig gut
aus. Also toll.
Ja. Ich habe eine Präsentation von einem Jahr gesehen auf der letzten Gamescom und ich, nicht das gleiche, was ihr jetzt hattet, aber was ich noch ergänzen wollte, ist, dass mir die Atmosphäre halt unheimlich gut gefallen hat damals. Hast du einen Charakter gesehen, der ist irgendwie durch eine Eiswüste gelaufen und auf ein großes Gebäude zu und betrat dieses Gebäude dann halt auch durch ein Tor hindurch und so. Man hatte so wirklich diese Atmosphäre draußen, der Sturm, man ist innen drin und diese großen Fenster des Gebäudes, das da wackelt, also da presst der Sturm quasi so gegen, das war richtig geile Stimmung. Und da das Ganze von Deck 13 kommt, die zum Beispiel das Venetica gemacht haben und das auch generell so Geschichtenerzähler sind, weil die sehr viele Adventures gemacht haben.
Das ist dieses Eis mit dieser Schokoschicht zwischendrin, gell?
Venetica? Ja. Nee, Venezia, oder?
Ja.
Ich weiß gar nicht. Aber komischerweise habe ich trotzdem auch dran gedacht.
Es hat immer so schön gesplittert beim
Ja, okay. Ja, immer mit den Löffeln so drauf.
Ja.
Ja.
Dieser Podcast
ist gesponsert von. Also, Venetica hat mir persönlich sehr gut gefallen. Das war, das Computerspiel.
Ach so.
Und Deck 13, das sind Geschichten erzählt am Kern. Also, die haben sehr viele Adventures gemacht. Die haben zum Beispiel dieses Ankh gemacht, falls ihr es kennt. Mit diesem ägyptischen Setting. Das fand ich immer ziemlich cool. Und deswegen glaube ich, dass das alles positiverweise in Words of the Fallen einfließen wird, wobei ich gespannt bin, wie sie das mit dem Erzählen lösen, weil bei Dark Souls war das ja so, dass die Umgebung die Geschichte erzählt hat und du musstest dir ziemlich viel selber zusammenreiben. Da bin ich gespannt, welchen Weg sie bei Lords of the Fallen wählen. Aber so vom Design irgendwie steht dem nichts nach, finde ich.
Nee, hat ja auch spielerisch sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ja. Ein bisschen Zelda-haftiger. Du hast so den Gegner eingeloggt und konntest dann so um ihn rumtänzeln und war ein bisschen dynamischer.
Dynamischer, aber dadurch auch, dass du drei verschiedene Charakterklassen hattest, den Kleriker, den Rogue hattest du und den Warrior, hat man eigentlich auch schon viel abwechslungsreich, weil der Rogue, da gab es auch zwei verschiedene Varianten. Du konntest ihn einmal spielen mit Schild und Schwert oder mit zwei Kurzschwertern, sodass du die ganzen Kombos dann auch ausführen konntest und halt variabel an die Kämpfe rangehen konntest.
Ja, also wird sein Platz finden, glaube ich, weil es gerade einfach aktuell ist, solche Spiele.
Ja. An ein Zitat kann ich mich noch erinnern von letzten Jahr, da hieß es, wir wollen, dass wenn der Spieler einen Raum betritt, dass sich die Kämpfe oder dass man die Gegner, die man da drin hat, dass die auch einzigartig sind irgendwie. Mhm. Also nicht, dass du da so durchrennst und läufst über einen und denselben Zombie immer wieder drüber, sondern dass du immer individuelle Gegner hast und individuelle Kämpfe. Und deswegen der Fokus auch sehr stark auf Zweikampf gelegt wurde. Also Duelle mit anderen Gegnern, die schwerer zu besiegen sind. So, das ging halt geil. Also bin ich super gespannt, ob sie das auch so durchziehen.
Und nicht mit 70 Frames per Second.
War es nicht 80?
90.
90.
Nee, ich habe es auch gespielt, war total überfordert davon.
Mhm. Man startet halt und läuft über diese Brücke und das ist dieser dicke Kerl mit Riesenschwert. Und dann rammt er mich in den Boden. Und dann nochmal und nochmal und nochmal. Dann kommt halt irgendwann der Entwickler und sagt so, ah ja, der ist übrigens auch unverwundbar. Und da hinten diese hässliche Urne. Die aussieht wie alles andere in der Welt. Die musst du kaputt hauen und dann das Dingsbums aufsammeln, dann ist er verwundbar.
Das war ein schlecht gewählter erster Gegner für eine Gamescom-Demo.
Hat sogar zugegeben.
Ja. Ja, nee, aber also dieser Fokus auf Zweikampf, der ist total ersichtlich. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, also man muss schon sehr, sehr dabei sein. Man, wenn man nicht genau aufpasst und erwischt und verliert irgendwie alle möglichen
Lebenspunkte. Genau, aber man kann sie wieder einfach einsammeln danach, ja.
Das stimmt, genau. Und die und ich glaube, dass die Checkpoints irgendwie so nahe gesetzt sind an den Gegnern, dass man irgendwie nicht noch viel mehr neu spielen muss, macht das eigentlich ganz, ganz interessant. Also ja. Mal gucken. Also ich fand es frustrierend schwer, aber keine Ahnung.
Aber man ist trotzdem motiviert, weiterzumachen, einfach fand ich. Also ist nicht so, dass man wirklich in die Tischkante beißen muss. Vielleicht schon ein bisschen, aber halt dass man, doch schon schnell wieder die Chance hat, seinen Fehler wieder gut zu machen.
Ja, ja. Also es ist halt nicht, also ich glaube auch nicht, dass es von der Stimmung so ist wie Dark Souls, weil Dark Souls ist wirklich dieses Spiel, wo du stirbst und die Gegner pissen auf deine Leiche. So vom Gefühl her. Und das wirkte bei Lords of the Fallen schon so ein bisschen anders. Ja.
Und deswegen freue ich mich auch drauf, weil es passt mehr zu meiner Spielweise irgendwie. Dann eine Präsentation, wo Micha und ich drin waren. Wir sind rein und dann war schon so ein Standbild von dem Spiel und wir so Mund offen, wir wollten sofort losspielen.
Gib mir mal ein Stichwort, weil das waren nämlich einige Spiele.
Beyond Earth.
Ach ja, genau, richtig. Oh ja, stimmt.
Wir haben gar nicht so viel gesehen. Wir haben dem Typen überhaupt nicht verstanden, weil es drumherum so laut war. Und wir saßen aber trotzdem mit strahlenden Augen da. Und haben Sid Meier's Civilization Beyond Earth, also der legitime Nachfolger sozusagen von Alpha Centauri.
Genau, und was man auf diesem Bild gesehen hat, war eine 3D-Grafik, die aber halt das Bild, also die das Karte heißt, so Hexansicht. Halt, ja. Genau, also die Hexagone, die man so kennt und so, bla bla. Und ich habe auch nicht verstanden, was er da klickt halt irgendwie rum und Sachen gingen so auf. Und dann, aber da gab es diese magische Stelle, wo der dann irgendwie in dieses Skill.
In den Tech-Tree so reinging.
Und es sah halt so geil komplex aus, wie man es von Alpha Centauri auch erwartet, also wirklich mit 10 Millionen Abzweigungen in 1000 verschiedene Richtungen gefühlt. Und das ist aber das, was du erwartest, weil du dieses Spiel dann noch immer und immer wieder spielen kannst und du kannst immer wieder andere Wege ausprobieren, um irgendwie dich zu entwickeln. Und es gibt 1000 Möglichkeiten.
Ja, aber das hat ja einfach so ein schönes Science-Fiction-Setting.
Ja,
also das hat mich total angesprochen. Civilization 5, also es hat die gleiche Engine.
Ja.
Und es sieht auf den ersten Blick auch genauso aus, wie eben diese Neuerung, die Civ 5 auch hatte mit diesen Hexagonfeldern und die diese sehr plastischen Einheiten mit diesen nicht die Größen, also dass du halt einen so einen Panzer siehst, der fast so groß ist wie die Stadt nebendran. So dieses Größenverhältnis und aber eben dann dieses ganze futuristische Setting mit diesen unterschiedlichen Fraktionen.
Ja.
Und ich habe ja dann kurz mit ihm gesprochen, das bringen wir irgendwie die Tage dann noch. Er hat ja auch gesagt, es ist kein Alpha Centauri, sondern es wird halt, soll sich anfühlen wie Civilization 5 im Weltall. So. Aber eben mit Schwerpunkt auf diesem Science-Fiction-Setting, komplett andere Einheitentypen und aber eben auch nicht nur ein DLC, also schon so ein Standalone.
Ja. Da bin ich echt gespannt, weil Alpha Centauri hat ja auch die Erforschung des Planeten noch mit drin. So, ich bin echt gespannt, wie sehr das da drin ist. Das alte Spiel hatte diesen Kolonialisierungs Modus, kann man nicht sagen, aber die Komponente auf jeden Fall irgendwie mit drin und die hat man jetzt hier natürlich nicht gesehen, aber es war aber auch gleichzeitig übersichtlich, so wie man es erwartet von einem Civ irgendwie so, weil du musst halt unheimlich viele Operationen über ein sehr einfach zugängliches HUD irgendwie händeln und als du da so losspielst, das war alles sehr, sehr logisch aufgebaut, wie man es halt von einem Civ erwartet. Das war einfach geil.
Ich will sofort spielen.
Ja, was macht das denn besonders? Also ich hab davon gelesen und finde es auch sehr interessant, aber war jetzt auf keiner Präsentation dazu.
Civ, das ursprüngliche Civ geht halt über diese verschiedenen Generationen und hat Dinge, die man so kennt aus der Historie.
Du baust Pyramiden.
Genau. Und so. Und das geht dann irgendwann natürlich bis dahin, bis irgendwann die Atombombe gebaut wird und so weiter und so fort. Und das ist halt auch cool und reizvoll, aber das Science-Fiction-Civ nimmt sich da gestalterisch natürlich einige Freiheiten. Also es ist natürlich alles inspiriert von der Realität, das heißt Diplomatie und Politik und Forschung, das ist alles irgendwie nachvollziehbar, aber man verlegt es alles in eine Science-Fiction-Komponente und dann nehmen sie sich da bestimmte Freiheiten mit den Fraktionen zum Beispiel irgendwie so, weil jeder hat irgendwie ein anderes Interesse. Und
du hast halt nicht so historische Figuren wie jetzt Chinggis Khan oder so. Oder Napoleon, sondern du hast halt diese futuristischen Führerpersönlichkeiten. Das haben sie jetzt so nicht direkt vorgestellt, aber es sind dann halt, du merkst dann halt so Anleihen. Das ist dann eine ist dann halt eher so diese kommunistische Fraktion, die halt dann aber auf einmal so diesen diesen Future Unterton noch mit drin hat und Kommunismus mit Cyborg verbindet oder sowas. Okay,
ja,
okay. Großartig.
Okay.
Ja, okay. Ja, ja, oder auch
so oder die Planeten. Nee,
ist gut.
Die Planeten
liebhaber. Ja, oder Leute, die halt doch eher so auf Wissenschaft konzentriert sind, die gibt's halt natürlich. Also schon so, es sind natürlich ein paar Klischees da zwangsläufig mit drin durch das Science Fiction, aber wenn du Aktionen durchführst oder irgendwelche Einheiten auf dem Schirm auftauchen, dann sind das riesige Roboter, die krassen Scheiß machen. Und das ist natürlich ein bisschen cooler als irgendwelche Urwaldmenschen, die mit Pfeilen aufeinander schießen, oder? Nein, also es ist genauso wahrscheinlich genauso reizvoll und es ist halt wirklich eine Geschmacksfrage, was das betrifft irgendwie, aber ich finde Science Fiction, das ist einfach sehr reizvoll.
So ja. Vom ich bin ja echt gespannt, weil Alpha Centauri ja so ein Fan-Favorite ist, weil es auch so viele komplexe Dinge macht mit Diplomatie und den Fraktionen und den
Einheiten bauen.
Ja. Ja, genau.
Also
ja.
Es wird deutlich gestreamlined.
Ja,
auf jeden Fall. Das ist halt noch so ein bisschen die Angst, weil das Alpha Centauri, das ist auch so ein Maßstab irgendwie. Und gerade dadurch, dass
du... Ich glaube, deswegen nennen sie es auch nicht Alpha Centauri, damit sie nicht sagen können, es ist ja auch kein Alpha Centauri.
Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, weil also genau so ist ja auch XCOM gemacht worden.
Ja,
mit super komplexem Fan-Favorite-Klassiker- Streamline einfacher machen, zugänglicher machen und dann.
Da hat es ja auch super funktioniert.
Ja. Ja. Ja, ja,
was mir aber an der Stelle auffällt, es war eins der wenigen Spiele mit einem Sci-Fi-Setting dieses Mal, gell?
Ja, gut.
Also auf der Messe jetzt meine ich es. Sci-Fi ist gerade irgendwie nicht so angesagt.
Ja, aber war ja die letzten Jahre schon ziemlich präsent, oder?
Ja, klar, aber Fiction. Dieses Jahr war es eins der wenigen.
Ja, das stimmt. Überhaupt eins der wenigen Strategiespiele, muss man ja auch
dazu sagen. Das sowieso, ja.
Also das ist ja, das ich glaube, eher ja. Strategie gibt es
weniger. Ich meine, das Einzige, was noch ein bisschen in die Ecke geht, war vielleicht Siedler.
In Richtung Strategie, ja. Siedler, Kingdoms of Amarant. Amarant. war ich halt in der Präsentation mit drin, war ja auch im Vorfeld, hatte ich ja gesagt, eins der zwei, drei Spiele, die ich für meinen Vater mir anschauen wollte.
Sehr brav.
Ja, natürlich. Ja. Muss ja mal sein, Stammhalt ist nicht das andersrum, aber egal. War auf jeden Fall sehr interessant. Die haben halt den Wirtschaftsbereich sehr aufgebohrt oder aufgedröselt, so dass man jetzt, früher war es ja bisher so, dass man oder dass da bestimmte Automatismen gesetzt worden sind. Du hast ein Sägewerk gebaut und dann ging halt alles automatisch, die Handelsstraße vom Wald über das Sägewerk zum nächsten Schreiner zum Beispiel. Und jetzt kannst du halt selbst bestimmen, welchen Weg die Ware gehen soll und wie viele Stationen diese Ware durchlaufen soll, um womöglich was viel Größeres und teureres Gut bauen zu können oder herstellen zu können. Und das sah sehr nach Micromanagement aus, aber das ist ja halt Siedler irgendwie so das typische Micromanagement-Spiel. Der Wuselfaktor war auch wieder da, grafisch sah das sehr schön alles aus, was auch noch, wo auch Wert drauf gelegt worden ist. Es wurde auch halt auch so eine Umfrage gemacht unter den Usern, was dann verändert werden soll, und haben sich wohl einige darüber beschwert, dass man von Mission zu Mission immer wieder die Stadt von neu aufbauen muss. Und das haben die jetzt halt geändert. Man hat halt ein großes Tal. Dieses Tal ist in 30 Areale oder so unterteilt. Und du kannst dann halt die Areale durch Genehmigungen des Königs freischalten oder freikaufen und dich dann halt immer so erweitern, bis du dann wirklich ein ganzes Tal mit Berg, Kamm und so weiter unter Kontrolle hast. Das ist bis zu dem Punkt alles super, alles toll, hat mir sehr gut gefallen. Dann kam halt eine weitere Neuerung hinzu, und das ist halt auch der Punkt, wo ich sagen muss, ab da wird es meinem Vater wahrscheinlich nicht mehr so gefallen, die Integrierung von Champions. Du hast halt da so Avatare, Champions, halt deine Helden, die du auf Missionen schicken kannst, um halt bestimmte sehr seltene Güter als erbeuten zu können oder erkämpfen zu können. Und das wechselt dann halt von der Draufsicht in... Ja, so die typische Dota-Perspektive, sage ich mal, oder so Dungeon-Crawler hat er es genannt, wo du dann halt von Punkt A zu B gehen musst, dich durch ein paar Gegnerhorden schnitzeln musst, und dann, wenn du Glück hast, kriegst du dann halt das ganz seltene Item. Das weiß
ich. Wie wird das dann auf einmal zu Diablo, oder?
Ja, es hat so einen Ansatz, ich weiß nicht, es erinnert zumindest sehr stark daran, dass du dann halt durch die Wälder streifst und lootest. Einfach. Was?
Und in Siedler?
In Siedler, ja. Gut, muss man auch sagen, das ist optional. Also es ist zwar eigentlich sehr stark drauf aufgelegt, du kannst zum Beispiel auch im Koop zocken. Mhm. Aber du kannst auch Handel halt führen. Und das ist wahrscheinlich der nächste Punkt, wo einige jetzt aufschreiben werden. Du hast halt eine Always-On-Geschichte. Richtig? Und
was soll denn jetzt daran so schlimm sein, dass es Always-On ist? Ihr seid doch eh Always-On.
Ja, ich bei mir kam er sofort...
Industrieapologist.
Ich bin nur der Teufelsadvokat.
diese Blinkanlage SimCity kam dann auf einmal auf und die ganzen Probleme, die es im Umfeld vom Release von SimCity halt gab. Mhm. Du hast jetzt halt auch, wie gesagt, Always-On-Geschichte. Du kannst ja halt die Städte von deinen Nachbarn oder so besuchen. Du kannst halt Handel mit denen treiben. Wird auch unterstützt. Mhm. Aber wie gesagt, diese Warnblinkanlage ging sofort bei mir an innerlich. Und deswegen, also wie gesagt, dieser Wuselteil, dieser Siedlerteil, dieser klassische, der hat mir richtig gut gefallen, sah schön aus, aber bei dem, was dazu drauf wirkt, halt aufgefropft. Mhm. So nach dem Motto, oh, die Kids finden es cool. Dann machen wir auch mal was, damit wir mit der jüngeren Bevölkerung auch mitgehen können. Ja.
Mhm. Demnächst mit MOBA.
Ja, aber genau, wollte ich gerade sagen, solange sie kein...
Seamless Multiplayer. Ja, Drop 60 FPS.
Wie viele Frames hatte das?
5.
Das ist zu wenig. Skandal.
Also ich habe es ja gestern schon gesagt, ich bin ganz froh, dass es die Siedler Online gibt als Browser-Variante, damit da keine Free-to-Play-Modelle nötig sind, sage ich jetzt mal.
Ja, auch
und so wie ich es verstanden habe, sind diese Missionen, wo man da so mit so Heroes rumläuft, auch relativ optional.
Ja, as I said.
Ja, und deswegen glaube ich, dass man auch mit dem Wuselfaktor gut klarkommt.
Das ist ja echt hervorragend.
NIS America, was hast du dir bei NIS angeschaut?
Ja, das kriege ich jetzt nicht alles auf die Reihe. Ich versuche es mal irgendwie aus
dem Kopf zusammen. Ja, oder muss ja nicht alles machen.
Pass auf, also NIS America, ich muss mal ganz kurz erzählen, wie das war. Ich gehe da rein und dann so, ja, hier, wir stellen unser Line-up fürs nächste Jahrtausend. Jahr so vor. Ne? Also Jahrtausend, also generell, das war 2015 auf jeden Fall vor. So, dann drücken sie mir so ein Heft in die Hand und ich denke, die ersten zwei, drei Seiten, oh, das ist ja übersichtlich und Blätter und Blätter und Blätter und Blätter und Blätter und Blätter. Also die bringen jetzt irgendwie 12 Spiele demnächst raus, deswegen kann ich nicht alle aus dem Kopf wiedergeben. Wichtig ist Natural Doctrine, das ist ein Hardcore-Strategietitel. Das bedeutet also, das Spiel ist nicht besonders hübsch.
Wieso bedeutet das also?
Ja, also es ist, legt keinen so großen Wert auf eine fetzige
Effekte.
Ich hatte es gerade auf der Zunge gehabt. Also es ist wirklich, die Werte liegen wohl im Inneren. Das ist ein Titel, der wird im Westen schon relativ erwartet, weil Leute, die das schon gespielt haben und die über Japanischkenntnisse verfügen oder natürlich auch in Japan selbst, hat das einen extrem guten Ruf. Es gibt's auch, soll auch für alles Mögliche kommen. Also es kommt eine PS4-Version im Laufe des nächsten Jahres und kommt vorher auch für PS3 und für die PS Vita. Und gerade für die Vita ist so ein Strategie-Ding natürlich total geil. Ist ein bisschen vergleichbar mit diesen Sega-Spiel, wo mir der Name jetzt nicht einfällt. Super. Ja, es ist auf jeden Fall ein taktisches RPG. Heißt also, man hat Figuren, die man über das Feld navigieren muss. Und es gibt unglaublich viele Faktoren, die ich gar nicht wiedergeben kann. Zum Beispiel gibt es Planeten, den Merkur, die auf die Figuren wirken. Und je nachdem, wie der Einfluss ist, so ähnlich wie beim Mond oder so, können sie besser oder schlechter angreifen. Du kannst die Helden natürlich alle aufrüsten und so. Und ansonsten alles auch rundenbasiert und Zeug. Und das sollte man im Auge behalten, wenn man Strategiespiele macht. Natural Doctrine, das sah sehr gut aus. Dann kann man schneller abhaken, wieder Version von Disgaea. Disgaea ist immer gut. Mhm. Ich glaube, dass Strategiefans das sowieso spielen, also da brauche ich jetzt nicht viel zu erklären. Dann, was ganz wichtig ist, Danganronpa 2 kommt demnächst.
Mhm. Hört euch einfach den Danganronpa-Cast an und Daniels neues Lieblingsspiel.
Daniels absolutes
neues Lieblingsspiel. Und da kommt der zweite Teil, ja. Da reden wir dann einfach ausführlich drüber.
Daniel ist ja, Mystery, oder? Wir haben leider kein Video gemacht, aber Daniel ist ja im Danganronpa-Cosplay gekommen. Und er ist als dieser Teddybär gegangen.
Geil,
ja, sehr witzig.
Gab es denn irgendwas zu Persona 4?
Ja, richtig. Es gibt von Persona 4 gibt es ein Spin-Off für den 3DS. Das ist ein Dungeon-Crawler. Persona 4 Magical Q oder so ähnlich heißt es irgendwie.
Aber ich jetzt. Persona ist doch selber schon fast nur Dungeon Crawler.
Ja, ein Dungeon, sagen wir mal ein Dungeon Crawler, weil der noch Dungeon Crawliger war als das normale Persona. Also es war, das meine ich insofern, weil du das ganze Ding halt in den Kämpfen zum Beispiel nur in fast so in so Standbildern sozusagen siehst. Also wirklich sehr reduziert auf diese taktische Komponente. Das ist jetzt nicht mehr so, wie man es von anderen Rollenspielen kennt.
Dieses Spin-off meinst du jetzt?
Dieses Spin-off, genau. Weil das wirkte sehr, sehr taktisch. Ich hatte es aber auch tatsächlich nur für 2 Minuten in der Hand. Da wurde halt ein 3DS rumgereicht, wo diese Version lief und da kommst du natürlich überhaupt nicht rein.
Das war so eine 5, hast du jetzt, gab's nicht zu sehen.
Nö, da das kommt ja wahrscheinlich, da kommen die Infos wahrscheinlich auch nächstes Jahr. Ansonsten haben sie noch ein paar andere Titel so kurz angerissen, die wirklich sehr cool aussahen und ich denke für die Zielgruppe, ich Nis America macht ja nur diese Anime-Sachen. Mhm. Fairy Fencer F zum Beispiel sah sehr, sehr schön aus, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, ein sehr schönes Rollenspiel. Mhm. Zig andere Klamotten, aber auch teilweise alle erst nächstes Jahr kommen. Ich meine, erwähnenswert ist noch ein Spiel, das an Kuriosität nicht zu überbieten ist, das heißt Akiba's Trip. So, ist ein Spiel, ein Action-Adventure, wo man...
Habt ihr auch gerade den Tumbleweed gesehen?
Ja. Genau. Ist ein Spiel, wo man irgendwie eine Gruppe von Jugendlichen, oder ich glaube, es sind zwei junge Mädchen, die sind auf der Suche nach Vampiren. Und diese Vampire laufen durch diesen Stadtteil von Tokio und man kann sie nur töten, indem man ihnen die Kleider von Leib reißt und sie der Sonne aussetzt. Mhm. Ja. Und das ist ein Spiel, ich bin selber sehr gespannt, wie das wirkt.
Rollenspiel,
oder? Nee, ist ein Action-Adventure. Also schon so mit Prügeleinlagen. Also es sind halt wirklich Action-Sequenzen irgendwie drin. Und mit einer akkuraten Simulation dieses Tokyo-Viertels. Sie haben es nicht gezeigt, sie haben es halt nur erklärt irgendwie und dann halt mal so ein paar Standbilder gezeigt, aber es kursiert halt schon so. Es macht so die Runde wegen diesem Konzept. Uns hat die Präsentatorin aber versprochen, dass die natürlich Werbung mit diesem Fanservice machen, aber das Spiel soll durchdachter sein als das, was auf den Bildern zu sehen ist. Aber da bin ich wirklich gespannt, ob wir, wenn das jetzt hier rauskommt, das soll irgendwie September kommen, ob wir dann alle ganz empört sind oder dann irgendwie sehen, das ist eigentlich ganz lustig.
Aber man reißt ja den Zombies die Kleider vom Leib nicht.
Ja, und es ist auch völlig genderunabhängig. Also das ist, das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, weil ich habe natürlich schon geguckt, was da so auf uns zukommt und das spielt überhaupt keine Rolle, was für ein Geschlecht die haben. Die haben aber nur auf den Cover natürlich die Frauen aufgedruckt, um es zu verkaufen. Wie immer.
Wenn wir gerade bei Japan sind, Dennis, hast du dir irgendwas bei Nintendo angeschaut?
Nee.
Nee.
Ja, schade eigentlich. Schade,
ja, da hast du nämlich einiges verpasst. Also da war ein richtig, richtig schönes Line-up.
Also leuchtende
Augen. War für jeden was dabei.
Aber echt?
Also über Smash brauchen wir gar nicht groß reden. Das
also,
ist Smash.
Ja, aber ich wollte nur anmerken, dass ich beide Matches gewonnen habe.
Nee. Mit Zero Suit. Wir haben gegen Tim Rozenski haben wir getroffen in der Präsentation.
Ja, viele Grüße an der Stelle.
Ja.
War schön, ihn mal kennenzulernen und
fertig zu machen.
Das auch. Macht mega Spaß, wenn man die Vorgänger, das auch. Und macht mega Spaß, wenn man die Vorgänger kennt, kommt man sofort rein. Vielleicht nicht, aber eigentlich Steuerung.
Nee, ich war nie großer Smash-Spieler. Ich hatte das andere Beat'em'up, was wir heute gespielt haben, hat mir ein bisschen besser gefallen. Aber ich meine, Super Smash Bros. Wird so heiß erwartet.
Ich glaube,
die längste Promophase seit Kollega war da am Start und da so viele Millionen von Kämpfern, die das da auswählbar sind. Und es sieht toll aus, es spielt sich super. Haben wir auch nur ganz kurz angespielt, weil eh klar war, dass das irgendwie toll wird.
Also ich glaube, Gelegenheitsspieler brauchen das, die es mochten. Ich weiß jetzt nicht, was die Smash Bros. Profis sagen.
Das wird sich dann auch erst rausstellen.
Genau, die werden spielen und vielleicht Veränderungen vorfinden, die ihnen gefallen oder nicht gefallen, aber das können wir nicht
beurteilen. Was wir leider nicht ausprobieren konnten, diese Amiibo-Figuren oder wie sie heißen, schon auf dieses Wii U-Pad zu stellen, um zu gucken, was man da für Benefits kriegt. Genau. Also diese Figuren sind bis jetzt nur in so einer Alpha-Beta-Prototyp-Version. Da stand halt dran Prototyp. Also wir haben diese Figürchen gesehen, die standen in so einer Vitrine. War noch völlig unklar, was die jetzt wirklich bewirken sollen in den Spielen. Und weil gerade bei so einem Spiel wie Smash Bros. Oder Mario Kart kannst du ja nicht einfach so eine Figur draufstellen und bist dann doppelt so stark. Mhm. Wäre ja unfair. Also das werden sie schon so machen, dass es ein Benefit sein wird, sich diese Figuren zu kaufen, aber nicht so, dass es zu unfair ist.
Wissen wir halt wirklich nicht. Aber die
schlechter wirst.
Aber die Figuren sahen gar nicht so schlecht aus, sind halt so Vorabversionen gewesen. Manche Figuren sahen cool aus. Link war, sah sehr geil und dynamisch aus. Peach war auch cool. Also generell die untere Reihe sah am besten aus.
Ja, und ich frage mich, was man mit der Wii Fit Trainerin außerhalb von Wii Fit oder Smash anstellen können soll. Die fährt ja auch nicht bei Mario Kart mit.
Ja, so. Andere Figuren sahen dann wiederum nicht so schön und detailliert aus. Also ja, die Qualität war sehr schwankend, aber
kann man jetzt eh auch noch nicht so
genau sagen. Also da kommen ja bald noch die Finalversion raus, aber die, ja, keine Ahnung.
Ja. Aber da hatten sie ja gar nicht so viel zugesagt eigentlich.
Dann haben wir Yoshi gespielt und das war...
Oh, das Wooly Yoshi. Das also Wooly der, Yoshi, der Nachfolger von Kirby's Epic Yarn sozusagen.
Ja,
das und war... Alter.
Also witzig ist, dass zu dem Zeitpunkt kamen die Muffins rein.
Mehr Zuckerschock geht nicht.
Also ja, wirklich so die Muffins Hintergrund so. Und das ist so in der Nase gehabt irgendwie und dann vorne den kleinen Yoshi so.
Super geil. Du kriegst einen völligen Zuckerschuss von innen, von Zuckerschock von innen. Was habe ich gesagt? Zuckerschuss. Absoluter Zuckerschock von dem Muffin und dann ja, ja, siehst du auf diesem HD-Display dieses pappsüße, wollige ja, Viech ja, und
was so plastisch auch aussah.
Und ne? Der Koop-Modus ja, war schon wieder super. Wir sind beide als Yoshi rumgerannt und du hast mich verschluckt und einmal durch deinen Darm einmal durch den Yoshi-Darm-Trakt gedrückt und dann ja, ja, hing ich hinten an deinem Po hinten dran als Wollknäuel.
Ja, ja,
genau. Und es war trotzdem süß.
Das ist so, ja, aber so, wir haben uns kaputt gelacht. Also es hat einen Riesenspaß gemacht. Koop-Gameplay war auch, obwohl man natürlich aufeinander rumrufen konnte, immer noch so sehr übersichtlich und auch nicht allzu schwer. Man konnte gut zusammenarbeiten. Das Einzige, was mir negativ aufgefallen ist, ist Yoshi bei jedem Mal springen immer so, hä? Macht und das fand ich nicht ganz so geil. Aber das ist wirklich das Einzige, was mir negativ ist. Ich glaube, man kommt auch sofort rein, wenn man Yoshi's Island einmal gespielt hat, dann kann man das auch sofort spielen, weil da gibt's ja auch dieses mit, man kann die Eier so verschießen oder ja, ja, oder den durch den Darmtrakt gedrückten Koop-Partner. Und aber das funktioniert genauso wie in den alten Yoshi's Islands, super Spiel.
Ja. Und es sah so dermaßen plastisch aus. Ja, Kirby sah ja schon gut aus.
Aber auch geil, wie das animiert war, wenn so Sachen sich so aufgelöst haben in diese Fäden ja, und so, ne? Das
ja, oder dass du halt diese Pflanzen, diese fleischfressenden Pflanzen halt da einfach einwickelst in so einen Wollfaden, anstatt ja, sie irgendwie normal kaputt
und zu machen. Und was uns dann die anderen haben zugeschaut und dann sagen die, im Hintergrund geht so viel krasser Scheiße irgendwie auch
ab. Ja, ja.
Also so lauter Details und
du siehst Sachen, sogar diese kleinen Härchen, die bei so einem Wollfaden abstehen.
Ja, ja.
Du hast wirklich das Gefühl, du kannst in den Monitor reinlangen und ja, jetzt dir so ein Stofftier da rausziehen.
Total. Also
selten sowas Plastisches gesehen.
Und auch so lebendig. Also das ist so toll. Das wirkt alles so, halt nicht so wie einfach nur ein nettes Design, sondern da ist halt auch sehr viel Liebe so in so Kleinigkeiten reingeflossen. Mhm. Und deswegen konnten es halt nicht alles beachten beim Spielen, weil das ja, Spiel involviert dich halt natürlich schon enorm und achtet dann nicht
auf so viel. Es ist ein gutes Dinge, Zuschauspiel
auch. Ja. Total, absolut.
Auch ganz witzig war Toad. Also der kleine Toad kriegt ja sein eigenes Spiel. Super Mario World,
ja,
3D World oder wie es hieß, gespielt hat, der kennt das aus diesen Minispielchen. Da konnte man mit dem Toad rumlaufen. Toad ist ja dieser Pilzkopf. Und das waren dann so 3D-Level, wie so eine kleine Minecraft-Welt quasi, so ein Würfel,
ja,
in der du dann so langläufst und Toad kann nicht hüpfen. Der hatte dann so eine Stirnlampe und du musstest einfach so ein Hindernisparcours quasi und hatte eher so Puzzle-Charakter.
Richtig, ja.
Und daraus haben sie ein komplett großes Spiel gemacht.
Es hat mich, ohne jetzt dieses Minispiel zu kennen...
Das war genau identisch. Also das war genau identisches Prinzip, nur haben sie jetzt halt mehr Level gebaut und aufgestockt.
Okay, interessant. Also es hat mich überrascht, das Spiel. Ich musste aber auch irgendwie interessanterweise an Cubert denken. So von der Perspektive. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, vom Spielprinzip vielleicht nicht unbedingt, weil der Typ kann ja zum Beispiel gar nicht springen.
Ja.
Er kann zwar schreien wie am Spieß und also diesen Toad schreien, dieses aber kann halt eben nicht springen.
Wie geht der Toad
schreien? Ich kann es nicht so ganz, ja, kann man schwer nachmachen, aber ist toll, man kann eine Taste drücken und dann schreit er und man hat dann irgendwie irgendwann so einen Endgegner besiegt und ihn dann einfach ins Gesicht geschrien. Und
ich als Toad war halt so groß wie ein Auge von diesem Drachen und dann konnte ich genau vors Auge an.
Das ist so großartig. Und das ist eigentlich ganz cool, weil kämpft auch nicht aktiv. Das fand ich ganz geil.
Ja, man weicht nur aus, man weicht Feuerbällen aus, versteckt sich hinter irgendeiner Brüstung, rennt dann wieder los, sammelt nebenbei noch schnell einen Diamanten ein, weil ist halt Toad. Und es war super. Ich fand es auf dem 3DS, war dieses Minispiel schon super, weil man eben immer auch die Perspektive ändern musste. Also du musstest dann diese Würfelwelt, auf der du dich bewegst, drehen, damit du gesehen hast, da ist ein Durchgang oder da geht's lang. Und
fand ich jetzt eigentlich schade, dass sie dieses volle Spiel nicht für ein 3DS rausbringen, weil dort hat es super funktioniert mit diesem 3D-Schieberegler, dass du halt einfach auch gesehen hast, ah, da hinten muss ich durch. Ja. Und jetzt auf der Wii U, auf dem großen HD-Bildschirm, hast du halt mehr Platz für Details, aber es ging so ein bisschen dieses Unique Feeling weg von diesem
Unique Feeling. Unique Feeling,
diese Einzigartigkeit von dem 3DS-Modus, der fehlte mir da, aber haben sie wieder wettgemacht, dass es einfach die Scale hochgedreht haben, dass du jetzt halt auch sowas wie Endgegner hast. Also da war dieser große Drache und du hattest halt so einen Parcours quasi, um diesen Drachen bis zum Drachenkopf hochzukommen, um ihn dann zu erledigen.
Und das war wirklich extrem geil inszeniert. Hm, also weil unten die Lava ansteigt, wie man es von manchen Mario-Endgegnern so kennt irgendwie und auch wie, also wie Nintendo es schafft, diesen eigentlich eher simplizistischen Nintendo-Comic-Look mit so extrem fetten HD-Grafiken zu koppeln. Und die Lava sah einfach unheimlich gut und auch wirklich bedrohlich aus. Ja. Also auch wieder hier wieder sehr plastisch.
Also HD tut den Nintendo-Spielen extrem absolut gut.
Wirklich, wirklich sehr, sehr schön und auch sehr mächtig, also inszeniert, was die Flammen auch betraf. Irgendwie, die sahen wirklich extrem bedrohlich aus irgendwie. Man bangt schon so ein bisschen.
Ja, fand ich. Ja, ich weiß.
Naja.
Und dann natürlich dein Highlight Bayonetta 2.
Alter. Also es ist Bayonetta. Es ist wirklich, man kann nicht viel sagen, außer es ist, wer den ersten Teil mochte, von dem Eindruck, den ich hatte, man wird den zweiten sofort auch sofort mögen. Man kommt sofort in die Steuerung rein, ich habe es in die Hand genommen und konnte spielen und hatte ist
auch alles gleich geblieben. Ausweichen gibt dir diesen Zeitbonus.
Genau.
Ist alles dermaßen over the top. Und wir haben es im neuen Podcast schon gesagt, es kann gar nicht Gefahr laufen, dass es zu übertrieben wird, weil Bayonetta 1 halt schon einfach an der Obergrenze
total
war.
Und
es bleibt auch genau auf diesem Level, es fühlt sich genauso an. Und was ich erfreulich fand, es ist auch genauso blutig, es ist genauso in Anführungsstrichen sexy. Also Bayonetta versteckt sich jetzt auch nicht mehr
als vorher. Nein, das ist toll, so. Das ist super, deswegen mag ich die Figur ja auch, weil sie halt so eine provokante Figur ist. Aber die ist sich ja ihrer Situation und auch wie sie wirkt, völlig bewusst. Und das hat man in dieser Zwischensequenz mit dem, da ist ja irgendwie so ein Hexer oder sowas dabei. Ja. Und das zeigt sie halt eben auch. Sie ist diese riesige, gazellenartige Frau und ist halt einfach
dem Kerl völlig überlegen.
Völlig überlegen in jeglicher Hinsicht irgendwie. Und das zeigt sie halt irgendwie. Man hat dann immer so dieses neckische, so diesen Kopf zur Seite und das ist halt das Tolle an der Figur. Und Nintendo hat da, also ich habe das Gefühl, so gar nicht eingegriffen und gesagt, so ja, das geht jetzt nicht hier auf unsere.
Ja, das war ja so ein bisschen die Sorge, als es hieß dann, es wird exklusiv für die Wii U.
Ja, es ist,
aber die haben denen völlige Freiheiten gelassen.
Also es gibt ja diese Moves, die man zwischendurch machen kann, dass man plötzlich so Folterinstrumente irgendwie raus hat, diese Pre-Climax-Sachen, sag ich mal. Und die sind schon extrem brutal, weil du dann diese Leute wieder in so Räder reintrittst. So und so.
Häcksler
und so. Und dann gibt's da, ich habe einen Bosskampf dann gespielt, das war wohl irgendwie am Anfang, weil der war noch sehr einfach. Aber dann gibt's natürlich dann wieder die Climax irgendwie, wo dann die Kleidung dann plötzlich zu einem Monster wird und dann frisst das Ding, aber geil. Und dann halt auch die Musik dazwischen und so. Also man fühlte mich sofort wie zu Hause. Ja. Tolles Ding.
Und das Schöne, ich habe auch nochmal gefragt, kommt in Europa auch zusammen mit dem Bayonetta 1 raus? Also wenn du Bayonetta 2 kaufst dann für die Wii U und muss ich jeder kaufen?
Ja, sollte.
Also dann kannst du auch gleichzeitig nochmal Bayonetta 1 spielen und das ist natürlich dann auch ein super, super Bundle-Preis.
Im Umkehrschluss natürlich, wenn man den ersten nicht mochte, mag man den zweiten dann auch nicht. Also es ist das Gleiche, mehr von selben.
Ja. Aber ich glaube, dass den ersten viele verpasst haben, deswegen finde ich es eine schöne Geste, das
da dazu zu legen. Das ist toll. Da sind ja irgendwie noch ein paar Extras dabei, aber im Grunde genommen dasselbe Spiel. Wirklich schön.
Ja.
Ich glaube, mit dem ganzen sexy Sex-Kram und den Folterinstrumenten, Nintendo wird jetzt einfach verrucht. Mhm. Ich bin irgendwie in der Messehalle vorbeigegangen und dann war da so ein Moderator in einem roten Anzug mit einer roten Krawatte, der auf so einer Art Thron saß und rechts und links von ihm tanzten dann so zwei knapp bekleidete Cheerleader-Frauen mit Mario und Luigi-Kostümen.
Was? Super.
Das war großartig und ich gehe so vorbei und ich merke so alles wird für mich langsamer so.
Ja, das war dieser Bayonetta-Move.
Genau.
Was?
So,
aber
macht was Nintendo?
Aber das habe ich allerdings auch gesehen.
Seriously?
Das fällt mir jetzt wieder ein, das habe ich wieder vergessen. Das ist natürlich Blödsinn, Frauen in so sexy Mario-Kostüme zu stecken. Das ist scheiße, ja. Bayonetta ist eine...
Weil widerspricht es auch komplett, was eben, Bayonetta ausdrückt.
Bayonetta, ja eben, da geht's ja auch, also das ist ja, die Provokation steht ja auch in der Hintergrundgeschichte, weil es sind Hexen und es geht auch um das Thema Hexenverbrennung und man verkloppt ja Engel eigentlich und solche Sachen. Und dieses Hexennest, die ist in diese Geschichte eingewoben und das ist ja auch ein Originalcharakter auf die Geschichte zugeschnitten. Jetzt aber eine Mario, ein Maskottchen zu nehmen und daraus Bikini-Dinges zu machen, irgendwie ist ja total... Schämt euch.
Ich glaube, ich muss mir echt mal eine Wii U kaufen, weil also das hat mir auch total leid getan, dass ich irgendwie nicht zu Nintendo geschafft habe.
Ja. Entschuldigung, ja, wir haben ein Spiel vergessen. Wir müssen gleich noch über Splatoon
reden. Stimmt. Ach so. Ja, ja, nee, aber für die Wii U kommen jetzt auch kommen zum Beispiel auch Affordable Space Adventures raus. Das ist auch ganz toll. Das ist so ein Indie-Spiel von
NetEnt. Ist exklusiv für die Wii U?
Ja, genau. Also, kommt exklusiv. Das sind so Leute, die haben so auch so Wii und Wii U Party-Spiele gemacht, so Spin the Bottle und sowas. Das ist halt so ein 2D-Spiel, wo man so ein kleines schrottiges Raumschiff steuert durch so ein Hüllensystem. Und auf dem Gamepad sind dann die die ganzen Schalter und sowas, die man im Raumschiff betätigt. Und auf dem Bildschirm, auf dem Fernseher, steuert man dann das Raumschiff. Und das ist eigentlich auch ein Stealth-Game. Man muss sich dann so an Gegnern vorbeischleichen und die...
Also nichts für mich, ja.
Und die sehen dich, aber also die bemerken dich je nachdem, also auf unterschiedliche Weisen. Also bestimmte Gegner zum Beispiel sind empfänglich für Hitze und andere für Elektrizität oder sowas. Und siehst du, oh, das ist so ein Gegner, der Hitze bemerkt, ich regel meinen Reaktor runter und mache so Schleichfahrt darunter durch und das ist halt so total toll. Man kann es auch zu zweit spielen, dann ist halt einer der Ingenieur und der andere der Steuermann oder sowas.
Geil, ja.
Und das ist irgendwie total toll. So ein ganz, ganz kleines, witziges Spiel.
Das klingt echt cool. Super.
Ja, übrigens auch von dem Typen, der Nyt Underground gemacht
hat. Ach was, die sind das, weil Nyt ist zu schön. Ja. Das ist ja auch kürzlich für die Wii
genau, rausgekommen. Ja.
Und das habe ich mir sogar, ich hatte es auf Steam, ich hatte das irgendwann mal als Code von denen gekriegt, aber dann habe ich es mir extra nochmal auf Wii U gekauft, weil ich das auf Verkauf spielen wollte und es ist ein unheimlich schönes Spiel.
Total. Ja, und wie ist jetzt Splatoons?
Ja, Splatoon, ne? War auch, wird glaube ich ein sehr wichtiger Titel werden für die Wii U, weil es quasi dieses Multiplayer Shoot'em-up-Genre, also Battlefield für in familientauglich eigentlich rüberbringen.
Brutale Shooter-Action mit Splatter und vielen rumspritzenden Flüssigkeiten.
Also total großartiges Setting. Wir haben es ja irgendwo schon mal angesprochen neulich, ja. als die Präsentation war. Mhm. Also die Pressekonferenzen von der E3, da haben sie das ja vorgestellt. Du spielst Tintenfische, die in Farbklecksen schwimmen, dadurch ihre Gotcha-Kanone aufladen und dann mit einer Art Wasserpistole diese Farbspritzer überall im Level. Und gewonnen hat der am Ende, der am meisten Fläche vom Level in seiner Farbe eingefärbt hat. Und dieses simple Grundprinzip, so Team A gegen Team B, sich gegenseitig abballern, so runter zu dampfen, aber auch so einen netten Aufhänger zu finden, dass irgendwie auch, dass du es mit deinen Söhnen und Töchtern spielen kannst und die Oma kann auch noch dazu. Und also die Steuerung ist jetzt nicht ganz so einfach. Die ist natürlich schon Ego-Shooter natürlich. Mhm. Aber du kannst es halt bedenkenlos einfach mit allen spielen, was du bei Battlefield halt nicht machen kannst.
Total großartig. Und was mich begeistert hat, wie lebendig das auch aussah. Ne? Also wenn man da mit der Farbe so in der Gegend rumfeuert, dann ist das nicht einfach so irgendwie so eine Textur, die irgendwo auftaucht, sondern es ist richtig flüssig und es fühlte sich wirklich wie eine Flüssigkeit an. Und wenn man dann
also
so
die Physik hat auch gut gepasst.
Das ist total super. Und
man kann trotzdem auch so Farbgranaten werfen.
Ja, und trotzdem ist es halt unheimlich schnell. Ne? Mhm. Also das hat mich auch überrascht, weil ich habe eigentlich gedacht, das wäre so, dadurch, dass es halt so ein familientauglicher Titel ist, also ein bisschen reduziert von der Geschwindigkeit und doch jeder damit klarkommt. Aber es ist ein echt schneller Shooter.
Also, ja, deutlich schneller als Battlefield oder so. Ja, also dadurch, dass du eben auch in dieser Flüssigkeit schwimmst, schwimmst du so vor und hüpfst dann auch so raus, schießt dann von oben irgendwie weiter, tauchst wieder in die Flüssigkeit ein und du kannst dich ja auch richtig gegenseitig abschießen. Also du ist dann auch sehr taktisch, in Anführungszeichen, dass du eben den anderen versuchst zu erledigen und während er dann wieder respawnt, nimmst du halt diese Fläche wieder ein. Ich glaube, wenn du das richtig im Team spielst, kannst du da richtig schöne Sachen machen. Einer wirft die Farbgranate darüber, das lenkt die anderen ab und dann kommst du
alle tauchen da als ihr Tintenfisch da lang und blip, tauchst halt hinter dem Gegner auf und er schießt ihn dann von hinten mit der Farbkanone. Das
und ich glaube schon sogar, schöne Sachen machen. Ich glaube sogar, dass es Spielern imponieren wird, die so die oldschooligen Shooter mögen, weil wie du sagst, bei Battlefield ist es ja dieses Kimmelkorn-Prinzip irgendwie, dass du auf jeden Fall irgendwie dich so auf, also du suchst die zwei Pixel, die irgendwann am Horizont so wegflippeln, auf der Konsole jedenfalls. Und Splatoon ist halt sehr, sehr schnell, sehr direkt irgendwie, hat aber trotzdem diese neuen Elemente wie mit dem Tauchen und so weiter. Und das ist ziemlich cool. Also ich kann es kaum
erwarten. Hat super Spaß gemacht, die Spielstation.
Ne? War das eigentlich, das habe ich, kann man das eigentlich zu zweit auf einem Schirm spielen? Weißt du das
so? Auf Splitscreen? Keine Ahnung.
Das wäre ja eigentlich ziemlich geil, ne?
Habe ich nicht gesehen.
Habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Wäre aber ideal dafür. Ich meine, irgendwie sowas mal gehört zu haben, deswegen frage ich. Aber wir können uns auch. Das Einzige, was wir nicht ausprobiert haben, war Mario Maker. Aber wenn ich ganz ehrlich bin,
ja, das interessiert mich das überhaupt nicht.
Nee, ein Scheiß.
User-generated Content can suck my balls.
Nö.
Kommt drauf an.
Toto, FIFA.
Ja.
Und PES hast du nicht angespielt?
Also, PES hatte ich jetzt nicht angespielt. Das war.
So, wir stellen jetzt das Mikro hier hin, du redest über FIFA und wir gehen alle auf.
90 Minuten habe ich Zeit. Wow. Nee, also FIFA, ja, habe ich halt einmal am Stand in der Halle gespielt.
Und Entschuldigung, das Mikro ist gerade zweimal umgekippt, tut mir leid.
Und ja, eigentlich müsste ich ja jetzt sagen, dass es das beschissenste FIFA aller Zeiten ist, weil ich das erste Spiel verloren habe einfach. Und
ach so, ich dachte, du musst mit Bayern spielen.
Nee, pff, ja, so weit käme es noch. Nein, mir sind da einige Detailneuerungen wieder aufgefallen, die manch anderen nicht aufgefallen wären oder die wahrscheinlich jetzt mit den Augen drehen, wenn ich es erzähle. Und zwar
das Tattoo von Marco Reus
hat nicht bestimmt. Nee, das nicht ganz, aber zum
ist
Beispiel,
der Schmeichler dabei?
Der Schmeichler, der soll, das ist ja nochmal so eine ganz andere Anekdote, Manu.
Ja.
Da soll ein gewisser Schmeichler dabei sein, aber ich würde sagen eher der Schmeichel-Peter. Na, auf jeden Fall sind da so kleine Neuerungen im Bewegungsablauf der Spieler, die da neu hinzugekommen sind, dass das Ganze noch ein bisschen flüssiger wirkt. Oder was mir halt aufgefallen ist, dass die Demo ist halt im Liverpool-Stadion, ja, an der Anfield Road. Und immer wenn das Tornetz ist in diesem Stadion halt mit einer Stange am Boden noch befestigt, also nicht richtig befestigt, das ist halt das Tornetz steckt in der Stange drin und die Stange liegt locker auf dem Rasen. Und immer wenn da ein Tor gefallen ist, ist dann quasi sogar die Torstange mit nach oben geschleudert worden, halt von dem Aufprall am Netz. Und das war mir in den bisherigen FIFAs nie aufgefallen, also gab es halt noch nicht so eine Animation. Und solche Details sind das halt dann, die mir dann irgendwie auffallen, die neu halt da drin sind, die wahrscheinlich nur 10% sonst so auffallen. Aber das sind halt so, ist halt auch so ein Grund, weswegen ich das Spiel einfach mag, weil es halt solche kleinen Details sind, die meiner Meinung nach auch nur noch verbessert werden müssen.
Ja, FIFA ist halt aber auch ohnehin schon so. Also ich hatte Fußball nicht wissen, da habe aber immer den Eindruck gehabt, dass FIFA ohnehin sehr viel Wert auf so Sachen gelegt hat, die, weil es gab ja nicht so viel zu verbessern, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Irgendwie ist es ja immer, ich meine, das Fußballspiel an sich ist ja immer so perfektioniert und es ist ja immer noch so eine Balancing-Frage über die Jahre
hinweg. Ja, wie stimmt es denn? Gab es denn, also was haben denn die FIFA-Fans immer für Kritik gehabt?
Also in den letzten Jahren war dieses sogenannte Momentum, glaube ich.
Wenn du zwei Tore geschossen hast,
dass der Team Gegner halt auf einmal merklich besser wurde und sich sehr viele Tore dadurch dann gefallen sind, auch in der 90. oder 45. Minute, dass da immer so Hauptandrangszeit vor den Toren war und immer sehr viele gefallen sind auch. Gut, letztes Jahr oder zur Next Gen, letztes Jahr war da ein großes Negativmerkmal, dass dieser Tournament-Modus rausgefallen ist, ja, Liga-Modus, dass man sich halt schön mit Freunden zusammengesessen hat und eine Liga gespielt hat, das ging halt jetzt nicht mehr. Ich hoffe und bete, dass sie das als ganz neues Feature wieder anpreisen werden. Da habe ich jetzt leider nichts zu gehört auf der Messe, weil das war einfach so eingeplant, dieses Datum, dass ich mit 3-4 Freunden treffe und eine Liga zusammenspiele.
Jeder mit seinem Verein.
Jeder mit seinem Verein und dann wirklich die anderen gucken zu während zwei Spielen und das sind einfach super gesellige Abende und das ist halt auch so der Hauptgrund, aber ein Grund, weswegen ich FIFA bevorzuge, ist halt diese Geselligkeit, die bei FIFA besser zum Trage kommt.
Im Vergleich zu PES. Das galt ja schon immer mehr als so ein bisschen simulationslastiger. Richtig,
PES war immer so die Simulation, FIFA war der einfache
Fußball. Was man auch noch nach drei Bierchen
spielen kann. Ja, was man drei Bierchen into spielen kann, was man einfach das Pad aufnehmen kann und eigentlich jeder sofort, der ein bisschen Ahnung dann vom Fußball hat, sofort eigentlich weiß, was zu tun ist und wie man spielen muss.
Und hat sich sonst nichts irgendwie grundlegend geändert?
Also für mich war es jetzt nicht allzu ersichtlich. Was ich im Vorfeld ja schon gesagt hatte, war halt die eine große Neuerung, dass halt alle Stadien der englischen Liga jetzt zum Beispiel drin sind. Oder dass die Torlinientechnologie auch.
Oh ja, ganz wichtig.
Ganz wichtig.
Ich will bitte das WM-Spray.
Das haben sie leider noch nicht drin, aber die Bundesliga ist da ja genauso schnell wie EA anscheinend, aber wie gesagt, es sind halt wirklich Details, die man gar nicht so in Worte fassen kann. Es ist halt so dieses Spielgefühl, was halt wieder passt und dass die Bewegungsabläufe besser sind, dass die KI manchmal sich besser freigelaufen hat, dass so manche neue Moves integriert worden sind, dass ich zweimal bin ich zum Beispiel zur Grundlinie durchgegangen und nach hinten gepasst habe. Das hat nicht so häufig immer funktioniert bei FIFA 14. Jetzt war es irgendwie, dass die Mitspieler schlauer standen dann einfach in der Mitte. Das ist der Torhüter, der hatte so ein paar neue Paraden halt drauf.
Oder? Ach, das haben sie bei der Pressekonferenz auch gesagt. Die Torhüter haben sie ganz viele neue Animationen gecaptured. Also das sah richtig gut aus, wie die Torwärter
reagieren. Es war leider auch ein Tor für den Kollegen gefallen bei der Niederlage, aber der erste Schuss war super abgewehrt mit so einer zur Seite weg, aber das Bein noch stehen lassen und das hatte ich im FIFA 14 halt noch nicht gesehen.
Mhm. Ja, das haben sie auch gesagt, es kam alles neu dazu. Also ich habe PES nur ganz kurz irgendwie am Stand angespielt, nur eine Partie, weil ich einfach nur kurz einen Blick drauf werfen wollte, wie es aussieht. Und das hat Riesensprünge gemacht. Okay. Also die hingen ja immer so ein bisschen hinterher jetzt in den letzten Jahren. Ja,
die Waage war zugunsten EA in letzter Zeit wieder.
Und aber das musst du dir wirklich anschauen, das sah richtig, richtig gut aus. Die Bewegungen waren, irgendwie sahen die noch einen Ticken authentischer aus jetzt. Und ich glaube, gerade eben, als wir von der Messe runter sind, habe ich auch gesehen oder irgendwie kurz aufgeschnappt, dass PES auch quasi den Sportspiel der Messe oder sowas gekriegt hat. Ja. Also bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber habe ich irgendwie gesehen. Also PES muss man sich nochmal genauer angucken.
Werden wir die Demo auf jeden Fall noch ziehen, wenn sie rauskommt.
Sonst bei EA fand ich, war relativ wenig los. Also Sims 4 hat mir gestern schon angesprochen und Mass Effect gab es gar nichts zu sehen.
Mass Effect nichts, Battlefront leider auch nichts.
Du hast aber Dragon Age oder
so Dragon Age habe ich noch mehr angeguckt.
Dennis, du? Inquisition? Nobody expects the Dragon Age Inquisition.
Da gab es ja diese Präsentation dazu, oder?
Also ich war im Raum mit Michi zusammen. Der war hands-on, aber wir waren halt die zwei, die übrig waren, also die in der Mitte standen und nur zugeguckt haben. Im verdunkelten Raum. Und da war es dann, gut, ich muss auch sagen, Dragon Age habe ich nie gespielt.
Der Daniel und Dennis hatten auch hands-on hier.
Immer, jede Nacht, all night long.
Oh ja.
Oh ja.
Und jetzt ist er weg.
So. Ja, auf jeden Fall, Dragon Age habe ich nie gespielt. Vom Look her sah es aber cool aus, muss ich sagen, jetzt das Inquisition. Die Gegner sahen vor allem krass aus. Die hatten schon fast so was Silent Hill-mäßiges. Das waren halt solche Gebilde aus Fleisch mit Arm und Beinen. Ne?
Geil, da muss ich mir das doch angucken. So würde ich auch die Gamescom besucht haben. Nein.
Aber doch.
ich habe mir halt nur diese Präsentation angeschaut und sah, also ich mag Dragon Age sehr gerne, Dragon Age 1 zumindest. Ich weiß nicht, Leute sagen ja auch, dass das so ein sehr generisches Fantasy-Szenario wäre. Das finde ich überhaupt nicht. Es ist ein sehr cleveres Fantasy-Szenario, wo es irgendwie darum geht, dass man in einer Welt komisch ein Element des Chaos einführt und dann guckt man, was passiert, wie sich irgendwelche soziokulturellen Änderungen ergeben in Gesellschaften von Zwergen und Elfen und so, und das finde ich spannend. Und ich weiß mal nicht, wie das genau ist bei Dragon Age Inquisition. Also da geht es ja irgendwie um, dass man irgendwie dieser Inquisitor ist, der das Land retten muss vor diesen Gebilden aus Fleisch und und man geht anscheinend auf irgendwelche Missionen aus einem Hub, aus einer Festung raus. und kann dann auf Missionen gehen und sich da irgendwelche Dinge überlegen und dann Verbündete suchen und Dinge tun, um eine Armee zu sammeln, um dann irgendwie die Welt zu retten. Und die Kämpfe sahen aber sehr, sehr schön aus. Weil man kann es halt so spielen wie zum Beispiel Dragon Age 2, also dieses schulterblickmäßige Pause, irgendwie kurz so actionmäßig Befehle geben und weitermachen. Oder aber einfach rauszoomen und die Kamera frei bewegen und Befehle geben und sowas.
Also bei mir sah es, wo ich da über die Schulter geguckt habe, sah das halt, ja, normal würde ich sagen, aus. Also war halt alles Third Person, was die gespielt haben. Kann natürlich sein, dass die diese verschiedenen Modi gar nicht mal angetestet haben, die Leute da. Sah, wenn ich normal sage, meine ich halt nur vom Spielablauf. So sah es hübsch aus. Eine schöne Stimmung wurde verbreitet, eine düstere, schöne Stimmung wurde verbreitet. Die Farbpalette hatte mir gut gefallen. Aber wie gesagt, dafür bin ich einfach zu wenig drin im Thema Dragon Age,
Was ist denn genau in der Demo passiert?
Die hatten halt, dem wurde gesagt, ihr seid jetzt hier dort und dort in dem Land, guckt mal rum, da soll es irgendwo eine Burg geben und da müsst ihr was rausholen. Das ist so in etwa, wurde denen das so Platon kurz gesagt. Ja. Und die meisten sind dann halt rumgegangen, haben irgendwelche Bosskämpfe generiert. Die kamen auch immer sehr atmosphärisch aus dem Moor, sag ich mal, raus, diese Viecher. Das sah immer sehr cool aus, war die ganze Gegend war halt so eine Moor-Gegend. Und einer hatte es dann aber auch nur bis in die Nähe des Schlosses geschafft und dann war die Präsentation aber auch leider schon vorbei. Aber so, wie gesagt, die Viecher sahen cool aus, die Atmosphäre kam gut rüber. Und ich denke mal, Dragon Age Freunde, Fans werden sich da auch wohlfühlen.
Ja, also so eines der Sachen, auf die ich mich am meisten freue, so in der nächsten Zeit. Aber ich finde es schade, dass ich hier irgendwie nicht angespielt habe tatsächlich. Ja.
Du hast doch auch noch das Battlefield gesehen.
Richtig, ne? Das Hardline. Da wurde halt die Singleplayer-Kampagne mal vorgestellt und gut, Battlefield.
Immer ein Garant.
Ja, immer ein Garant eigentlich für tolle, langweilige Singleplayer-Kampagne. Wurde ich aber ein bisschen doch überrascht jetzt.
Also fast schon enttäuscht sozusagen.
Ja, also ich war von deiner Erwartungshaltung. Ich wollte schon fast wieder rausgehen. Ich dachte, ich wäre im falschen Spiel oder so.
Das ist ja gut, was ist hier los?
Checken wir endlich den blöden Singleplayer. Na, auf jeden Fall wurde halt gesagt, dass dahinter auch ein Kopf der Serie True Detective steckt. Da wurde ich ein bisschen hellhörig, weil ich da von der Serie eigentlich immer nur Gutes bisher gehört hatte.
Die ist super,
richtig. Und da steckt wohl ein Kopf auch dahinter, der ein bisschen bei der Story mitgeholfen hat. Es startete aber auch erst so Battlefield, hätte auch Battlefield 4 sein können, bloß anstatt Cops statt Soldaten, weil man sich irgendwie aus einem Silo halt rausschießen musste. Als man dann aber an die Oberfläche trat, erweiterte sich das Areal und man hatte verschiedene Möglichkeiten, die Situation zu lösen. Da war halt so ein Trailerpark-Camp und die Leute mussten da irgendwie so ihre Klamotten rausholen. Und da meinte er erst, ja, wir können jetzt erstmal ganz normal frei nach Schnauze einfach mal drauf und sofort rein. Und da entwickelte sich natürlich so das Battlefield-typische es explodiert einfach alles, sobald da ein Schmetterling in der Nähe ist und was auch immer wieder ganz cool kommt auf kurze Zeit, weil es ist halt wieder die ganze Zerstörung, die da gemacht worden ist und so ein Trailerpark, der hält einfach auch nichts aus, wenn du da mit so einer Pistole da durchballerst. Sah nett aus, aber war halt das auch wieder Battlefield-typische, dann hat er das quasi zurückgespult. Und dann meinte er, ja, aber wir können auch rein schleichen und neue Optionen machen. Zum Beispiel ist man dann so um die Seite geschlichen, da waren dann zwei vereinzelte Gangmitglieder, denen konnte man dann seine Polizeimarke zeigen, so dass die sich ergeben haben. Und dann entstand halt auch eine Situation, dass man die in Schach gehalten hat mit der Pistole und einer immer zur Waffe greifen wollte, wenn man nicht so direkt draufgehalten hat. Was zwar eigentlich total unrealistisch ist, weil ich glaube, kein Bandit der Welt würde mit vollautomatischen Waffen würde sofort, oh jo, du hast eine Pistole. Scheiße. Aber es war mal ein bisschen was anderes halt. Nicht nur dieses Battlefield-typische Hau drauf.
Stimmt, das ist mir irgendwie auch aufgefallen, weil das ist ja, also das ist jetzt irgendwie das erste Battlefield seit langem, wo wo ich mir denke, so, dieses Singleplayer-Dingsbums würde ich mir tatsächlich gerne anschauen. Mhm. Weil meistens ist ja totaler Mist, der Singleplayer ist schon uninteressant. Mhm. Und da wiederum, aber der Multiplayer dagegen ist dann total langweilig irgendwie. Es ist halt irgendwie, ja, ihr seid zwar hier Bankräuber gegen Polizisten, aber dann spielt sich das aber trotzdem wie ein ganz normales Battlefield-Match, wo dann ganz, ganz viele Leute alles zum Explodieren bringen.
Ja. Ich glaube, dass also es erinnert natürlich an Payday oder an Payday 2 und ich habe auch ein bisschen was von dem Multiplayer gesehen, aber nicht selber gespielt, aber es sah halt doch einmal zu sehr nach Krieg aus, dass es irgendwie was mit dem Banküberfall zu tun hätte, weil die wollten dann eine Bank ausrauben und zerlegen irgendwie so
die halbe Stadt.
Stadt, das ist so. Und ich glaube, so richtig, bei Payday ist es halt kleiner, persönlicher, aber ich glaube, da
ein Bankraub ist persönlich.
Ja, also so kleiner. Ja, es sind halt vier Leute.
Das war so ein schöner Moment, als sie die Bank zusammen ausgeraubt haben.
Ja, ich habe einen Tarantino-Film, wird so eine Szene geben wahrscheinlich. Aber das, was ich meine, ist, da ist man halt nur zu viert unterwegs und da legt man jetzt auch nicht irgendwie mit einem Raketenwerfer alles in Schutt und Asche. Mhm. Und da ist das mit der eigenen Gier, die ja eine Rolle spielt im Payday 2 und dass man diese unter Kontrolle kriegt, ist da, glaube ich, ein bisschen präsenter. Und
das hier ist halt trotzdem big.
Womit ich nicht sagen will, dass es jetzt keinen Spaß macht oder so, aber es ist irgendwie so, für einen Bankraub ist es vielleicht ein bisschen überdreht. Singleplayer wiederum will ich spielen, weil viele Leute von Visceral Games daran halt mitarbeiten. Das sind die Leute, die Dead Space gemacht haben.
True Detective und Visceral Games.
Ja. Klingt ja schon sehr gut. Das klingt interessant. Und ich kann es jetzt auch noch nicht so richtig vereinen mit diesem Szenario. Das finde ich merkwürdig, die Kombination. Aber ich würde mir das zumindest gerne mal angucken.
Ja, ich
auch. Und Miyamoto macht das Leveldesign.
Das wäre jetzt so wow.
Also ich fand zwar, die Charaktere sahen zwar auf den ersten Blick alle so aus wie aus einem GQ-Magazin gecastet, aber ich denke mir schon, dass ich eine interessante Geschichte daraus entwickeln könnte. Ich hatte so ein bisschen auch so Breaking Bad Vibes bekommen, so bei manchen, beim Szenario irgendwie. Das denke ich mal schon, dass es was wäre.
Ich finde es allein schon deswegen ansprechend, weil es eben nicht dieses Militärkram hat.
Das ist auf jeden Fall ein Mega-Plus.
Ja, das stimmt, ja. Du hast gerade Schmetterling gesagt. Apropos Schmetterling, das glaube ich, unser Highlight heute, Micha, war ein Spiel, was auch The Butterfly-Effekt irgendwie heißen könnte.
Ja, es ist, und ich will jetzt mal nicht übertreiben und es mal ohne Scherz verpackt, das ist eins der, wenn nicht vielleicht das schönste Spiel, das ich auf der Messe gesehen habe. Das ist Life is Strange.
Meine Perle.
Absolut.
Also das war ein Spiel von den Don't Not Games-Leuten, die Remember Me gemacht haben.
Richtig, also Remember Me hat mir auch sehr gut gefallen, obwohl das einige Probleme im Spiel gab, aber ich fand die Welt und so total toll. Und jetzt fällt dieser ganze Action-Ballaster weg, weil das ist tatsächlich ein Adventure, was jetzt ohne Action-Komponenten erzählt wird. Und das beschreibt die Geschichte von einem Teenager, ich glaube, die ist irgendwie 16 oder so, lass mich nicht lügen, irgendwie in diesem Bereich, und die muss in einer Küstenstadt, die ist relativ klein und beschaulich, die macht dort ein Fotografiestudium oder irgendwas in der Richtung.
Und kehrt zurück wieder.
Ja. Genau.
Nach ein paar Jahren, hat ihre Heimatstadt ein paar Jahre nicht mehr
gesehen. Genau, und dann macht das sofort Klick, man denkt an Garden State oder so, an solche Filme, und das ist tatsächlich auch wohl eine der Hauptinspirationen der Entwickler gewesen. Und das Ganze, also diese melancholische Stimmung, die da aufkommt, so dieses, ich erinnere mich zurück an eine vergangene Zeit und ich schaue mir, weißt du, dieses Gefühl, wenn man so auf Fotos schaut und merkt, jetzt sind irgendwie 5 oder 6 Jahre vergangen und das, was in der Vergangenheit passiert ist, ist so weit weg und das Leben hat sich total verändert.
Vor allem, wenn du 16 bist, dann sind 5 Jahre halt enorm viel. Und
ja,
es war, du tust dich ja auch extrem schwer als Teenager in dem Alter neue Freunde zu finden. Genau. Also sie hat so ein bisschen diese Außenseiterrolle, weil sie in der Stadt halt eben noch niemanden wirklich kennt. Die einzige Bezugsperson, die sie da hat sich total verändert. Ist halt ein stark pubertierendes Mädchen geworden.
So richtig
rebellisch. Ihre alte Freundin von früher, so eine rebellische, was?
Chloe hieß sie.
Chloe, ja, genau. Mhm. Und das Schöne war, es ist halt wirklich so eine klassische Coming-of-Age-Geschichte.
Total, ja.
Mit einem kleinen mystischen Twist, dass sie irgendwann feststellt, dass sie die Zeit zurückdrehen kann.
Genau.
Und jederzeit als Spieler ist dann auch als Gameplay-Mechanik möglich, dass du die Zeit ein bisschen zurückspulst. Mhm. Nicht ewig weit, aber so ein bisschen, um irgendwie damit auch so kleinere Rätsel zu lösen. Also,
genau.
So ein bisschen wie bei dem dieses DS-Spiel mit dem Ghost Trick.
Ghost Trick, ja.
So ein bisschen Ghost Trick-artige Rätsel. Du machst irgendwas, dann fällt der Schlüssel hinter die Schublade, da kommst du nicht mehr hin, spulst die Zeit zurück, legst du erst vorher irgendwie ein Papier drunter und hast dann den Schlüssel. Solche Sachen, aber das stand gar nicht so im Fokus, so dieses Rätselhafte. Es war eigentlich eher so eine Mischung aus Beyond, Gun Home und...
Ja, in einem ich weiß nicht was. Also man muss natürlich jetzt auch an so Dinge wie Walking Dead denken oder weil es in dasselbe Genre fällt, aber es hatte diese nostalgische Stimmung durchs Art Design sowieso, also die Farbpalette und so, es war einfach unheimlich schön. Was mich aber wirklich reingezogen hat, war tatsächlich die Sprache. Mhm. Also die Art und Weise, wie vornehmlich diese beiden Mädchen gesprochen wurden, vom Schauspiel, vom geschriebenen Text, das wirkte nicht nur authentisch, sondern halt einfach auch so gut, dass es dir eigentlich relativ schwachen Gesichtsanimationen, das ist dann leider negativ aufgefallen. Aber spielen
wir. Ja, und Lippensynchron war auch noch nicht da. Also das war einfach in der jetzigen Version.
Das ist wahrscheinlich auch eine frühe Version gewesen, aber die Sprache war so gut, dass mich das spielend reingeholt hat, so. Und ich so nach einer Minute, zwei Minuten sofort, diese Charaktere auch verstanden habe, also fühlen konnte, wie die sich fühlen. Und
es hatte total interessante Themen. Also es ging dann auch gleich in der Demonstration, die wir hatten, ging es dann auch gleich um häusliche Gewalt und es ging irgendwie um eben so ernste Themen, die auch irgendwie überhaupt nicht klischeehaft rüberkamen. Also es war halt so eine bedrohliche Stiefvater-Tochter-Situation, in der du dann auf einmal reingerätst.
Ja.
Und dann eben auch so diese moralischen Geschichten, die wir aus Walking Dead kennen, dass du halt bestimmte Dialogoptionen dann auswählst oder Dinge machst oder nicht machst, die dann zu einer Situation führen. Und dann kannst du dich jetzt halt in diesem Falle entscheiden, spule ich jetzt nochmal zurück, um jetzt zum Beispiel die Ohrfeige, die Chloe kriegt, versuchen abzuwehren. Richtig. Oder.
Genau. Und diese, ganz kurz. diese Sache mit der Ohrfeige. Ich saß gebannt vor diesem Schirm und habe gar nicht so auf euch geachtet irgendwie. Und dann gab's diese Stelle, wo die Chloe so die Ohrfeige abgekriegt hat und alle im Raum so in der Präsentation auf einer Gamescom, wo fucking laut überall ist und links und rechts ist total das Ding und alle waren so gefesselt von dieser Geschichte. Von dieser unaufregenden Geschichte ohne Aliens, ohne Gewalt, also ohne Splatter und Action und Krieg und so, sondern es ging wirklich nur um ganz menschliche Sachen, die jeder sofort nachvollziehen kann, die in der Realität verankert waren. So gut war das.
Ich fand das Spiel auch wunderschön. Die ganze Atmosphäre durch die Musik, irgendwann wird ja so ein Musiktrack angespielt, der dann die ganze Zeit auch weiterläuft, wenn man sich im Haus bewegt. Und das hat mich so beruhigt einfach, dass ich da so mich hineinversetzen konnte in das Geschehen, in das Spiel, das hatte ich
nie erwartet. War richtig, richtig gut erzählt.
Ja.
Ja. Und dieser Grafikstil hat auch gut dazu gepasst. Wie gesagt, die Figuren sind so ein bisschen so eigentlich wie so Sims-Figuren, die so ein bisschen schlecht animiert sind, aber das Ganze drumherum war so, es war so ein man hat quasi so ein bisschen aus der Sicht des Teenagers gesehen, wie sie sich ihre Welt so vorstellt. Also es war da
alles expressionistisch alles so, ne?
Also ja, und so gescribbelt auch. Also wenn du dann irgendwie so Highlights hattest, also du konntest, also Highlights im Sinne von, da lag ein Buch, mit dem du agieren konntest, dann war das so gehighlighted, indem das so gescribbelt war und dann war so ein Pfeil und da stand Book. Du eben als Spieler auch erkennst, das sind Objekte, mit denen kann ich agieren.
So, das war so ein
Sketch. Aber es passte einfach auch gut in die Welt rein. Ja. Es wirkte nicht aufgesetzt.
Sie ist ja auch eine, die viel fotografiert und denke ich mir auch viel Notizen macht.
Genau,
und das, so wirkte das einfach so, als ob sie sich quasi so, dass das Zimmer, wo sie sich gerade befindet, halt mehr so ein Foto ist und sie dann halt da,
und wie sie die Welt auch sieht. Ja, sie sieht, das ist jetzt ein Buch, das könnte jetzt ein gutes Motiv sein.
Oder so. Genau.
Und sie haben gesagt, es wird ein episodenhaftes Spiel, was ich sehr befürworte, weil dann kommt hoffentlich die erste Episode früher raus. Und sie können dann eben auch das lange erzählen. Also ich hoffe, dass es eine langlaufende Serie wird und einfach diese ruhige Art zu erzählen da auch ihren Platz finden wird.
Ja, und also sie haben aber auch versprochen, dass es nicht so eine, also dass sie die Episoden-Content jetzt nicht dazu nutzen, um die Geschichten ins Unendliche zu dehnen und einen Kacktwist nach dem nächsten raus.
Ich habe auch gefragt, ob irgendwie Alien-Abductions kommen, irgendwie
bei Beyond. Scheiße soll da nicht vorkommen. Also es ist wirklich ganz bunt. Mit der Zurückspulen wollte ich noch betonen, das passt übrigens auch ganz gut zu dieser ganzen Erinnerungsthematik irgendwie, weil dieser Effekt sieht halt auch so ein bisschen aus wie auf Bildern, die man so vielleicht fehlerhaft belichtet hat. Mhm. Wie wenn man eine Dunkelkammer so versehentlich dann doch noch einen Lichtstrahl reingelassen hat, ist das Bild so leicht überbelichtet oder wenn man es falsch gemacht hat. Und so sah das aus. Ja. Und es passt unheimlich gut rein. Und
interessant wird es halt zu sehen, wie sie diese Geschichte erzählen. Weil durch das Zurückspulen, was nicht nur an bestimmten Stellen möglich war, sondern eigentlich immer,
ja,
weiß ich halt nicht, wie sie das schaffen wollen, die Geschichte stringent erzählen zu erzählen.
Bin ich extrem gespannt.
Das wird halt so wie bei Telltale Games auch, hat man sich das ja auch gefragt. Manchmal klappt es besser, manchmal nicht. Mal abwarten. Aber das, was wir heute gesehen haben, war so faszinierend schön, dass ich mir da, dass ich da zuversichtlich mich drauf freue.
Wirklich interessant, dass sie da dieses Remember Me-Thema so auf eine ganz andere Art und Weise angehen. Da ging es ja auch darum, Erinnerungen zu manipulieren und so, wurde aber in so einer Science-Fiction-Geschichte eingebettet.
Was Negatives können wir noch sagen, ein bisschen peinlich war es, dass sie halt so selbstverliebt gesagt haben, so, ja, also wie ihr schon gesehen habt, das ist jetzt kein klassisches AAA-Spiel.
Ja.
Wir müssen kurz dazu sagen, die sind gepublished bei Square Enix.
Ja, ja,
wird
ja,
das Spiel.
Ja.
Wir saßen also bei Square Enix, ja, in diesem auch wirklich nicht günstig ausgestatteten Zimmer. Das sah richtig cool aus. Ja. Und dann sagen sie so, ja, also wir sind ja kein klassisches AAA-Studio, aber wir sind auch kein Indie-Studio.
Ja.
Und unser Spiel, ihr habt es jetzt ja gesehen, wird schon eher so Indie. Und damit meinen die natürlich so Indie im Sinne von, da wird nicht geballert. Also als Genrebezeichnung sozusagen fast schon. Dass man halt auch ernste Themen aufgreift. Und deswegen nennen wir uns jetzt Triple Indie.
Oh Gott.
Und unser Tier verrissen da drin war sehr amüsant. Und weil ja alle so, nein, ihr seid weder Indie noch irgendwas anderes. Ja, ihr seid 40 Leute dort bei Dot Not Games. Und ihr sitzt gerade bei Square Enix und trinkt den Kaffee von Square Enix. Ihr seid nicht independent.
Das ist ja das, was Ninja Theory, die Leute, die das letzte Devil May Cry gemacht haben, sagen. Wir sind jetzt ein Indie-Studio. Ja.
Mit 100, an Independent Production stand da bei der
Pressekonferenz. Genau, mit 100 Mitarbeitern, die exklusiv bei Sony rauskommen.
Also wir brauchen dringend diesen neuen Begriff für It's not a baller game.
Genre. Du musst dazu natürlich aber auch sagen, dass das vielleicht so ein Übersetzungsding ist, weil das ist ja ein französisches Studio, vielleicht ist das bei denen.
Nee, das war schon
das war,
meinst du nicht? Man will also halt jetzt so diese Indie-Welle mitnehmen und nicht.
Also
die ist auch längst vorbei.
Ist das ist natürlich
total Triple Indie.
Ich weiß Double nicht, A. Also sie haben es halt, aber ich habe auch irgendwie gedacht, dass sie schon mit dem Augenzwinkern halt gesagt haben, weil sie wussten nicht, wie sie es sonst erklären sollen.
Ich wusste ja schon, was er sagen will,
ja,
aber die Bezeichnung war einfach Quatsch.
Ja, das ist ja, also wenn man da sagt, so halt irgendwie Indie, dann denkt man halt nicht an Ballerspiele, sondern an irgend so künstlerisch wertvollen Scheiß. Aber ich freue mich total, dass Don't Know irgendwie weitermachen, weil es klingt ja halt genau so, dass die jetzt damit das machen, was irgendwie ihre Stärke ist.
Genau. Nämlich, dass sie dem auch treu bleiben und jetzt nicht eben einfach Welt doch wieder und so ein Dark Souls-Ding machen oder Nova.
Und das finde ich halt so hart. Habt ihr schon über Quantum Break geredet?
Ein bisschen, ja.
Furchtbar. Oder? Furchtbar. Also wo man merkt so, ja, ihr habt halt diese tolle Idee mit dieser Welt und dem Zeitreisegedöns und dann macht ihr halt so einen
Deckungsshooter.
So einen ekligen Covershooter mit so einem krassen gepanzerten Gegner, so einem Heavy, der dann kommt. Oh,
das müsst ihr mir jetzt erklären. Also ich hab's ja nicht gesehen. Was passiert da?
Naja, also es kommt halt, also es ist halt, da geht's halt in Quantum Break geht's um die Welt, die untergeht, weil die Zeit kaputt geht und es gibt halt diesen Zeitpolizisten, was auch immer, der durch die Welt läuft und den Untergang der Welt aufhalten muss und überall gibt's halt diese Zeitglitches, wo irgendwie die Zeit kaputt geht und irgendwie Dinge passieren und komische Paradoxe erscheinen.
Okay.
Genau. Und dann gibt es natürlich die den bösen Konzern, der das irgendwie ausnutzen will, was auch immer. Und dann gibt es Soldaten, die dich umschießen wollen. Und du hast halt, also stell dir vor, Max Payne quasi.
Mhm.
Du läufst halt hier Third-Person-Shooter, läufst halt rum. Und statt eben diesen Max Payne-mäßige Bullet-Time zu aktivieren, hast halt diesen Button, der komplett die Zeit anhält.
Mhm.
Und dann kannst du rumlaufen und Leuten ins Gesicht treten. Quasi. Oder halt irgendeinen Gegner in der Zeitbubble gefangen nehmen und dann ganz oft anschießen.
So. Dann ist die Zeitbubble weg und dann fliegen alle Kugeln gleichzeitig auf.
Genau.
Boah, da bin ich jetzt. Also,
das hat ja sogar über Soldiers
gemacht. Also das Ding ist, Remedy Ich finde ja Remedy eigentlich extrem geil, weil ich Alan Wake total mag und Max Payne total mag. Aber wenn ihr mir das jetzt so erzählt, klingt das mega scheiße.
Sieht aber toll aus.
Es sieht also super aus, super und es wird auch Spaß machen zu spielen. Ich finde es halt nur schade, dass es halt so, es wirkt ein bisschen ideenlos.
Ja, es ist wirklich total einfallslos. Also, weil es halt auch irgendwie auch dieses Ding ist so, ja, wir machen halt so eine coole Zeitreisewelt und dann brauchen wir halt noch so ein Spiel drumherum. Ja, Covershooter.
Ja. Also dieses Covershooter sah da einfach extrem wie Füllmaterial aus und bei Max Payne war das ja eher so zelebriert, diese Bullet-Time.
Ja, aber das war ja die Bullet Romance im Prinzip,
ja, da drin ist. Ja, klar. Ich hoffe mal, dass die da noch die Kurve kriegen. Ich habe ja nichts gegen Deckungsshooter, mir machen die ja auch Spaß. Aber es sah echt extrem uninspiriert aus, dass dieser SpongeBob da mit so einer Riesenrüstung reinlief und einfach sagt, ich halte ein paar mehr Kugeln aus und ich habe eine Maschine, die die Zeit
Was hat denn auch vor allen Dingen mit Zeit? Also vor allen Dingen, ich fand, bei Remedy war das immer so ganz gut in der Geschichte verankert.
Ja, und das haben wir halt bis jetzt nicht gesehen. Also vielleicht kommt da noch
wissen
was.
Wissen wir jetzt. Also
dieses ganze TV-Serien-Ding ist ja auch noch unklar.
Bei Alan Wake zum Beispiel war das ja, also hat man ja sich auch einmal von gefragt, was machen denn diese Holzfäller da, diese Schattengestalten und so. Aber es war ja total genial erklärt im Spiel, wenn man sich so reingefuchst hat in die Geschichte. Bei Max Payne ja sowieso. Was haben denn jetzt gepanzerte Leute mit Zeit? Ja gut, wissen wir nicht. Vielleicht spielt man es dann und man so, das ist ja genial und wir schämen uns dann für das, was wir sagen.
Third-Person-Shooter ist also das gleiche Problem ja auch bei The Order. Habt ihr darüber schon geredet?
Nee.
Das ist ja auch hier so ein super Sony-exklusiver Super-Dingsbums. Sieht fantastisch aus. Hier so ein spätviktorianische Welt mit Monstern, so Van Helsing wieder. Der Spieler ist Nikola Tesla, der sexieste Erfinder.
Nee, Tesla ist doch so ein Q-Charakter quasi, wie so der Waffenlieferant für den Hauptcharakter.
Ja,
so
sehe ich das auch. Ja. Aber ich dachte, Nikola Tesla wird halt quasi conscripted und wird, na egal, auf jeden Fall ist da Nikola Tesla irgendwie dabei. Und dann kriegen Leute mit coolen Schnurrbärten so Nikola Tesla Elektroschrotflinten und coole, eng anliegende Mäntel und laufen dann durch London oder so und erschießen Werwölfe.
Ja,
ist dann ein Covershooter.
Das habe ich auch gedacht, weil das ist dieses Tesla-Punk, so heißt dieses Genre ja tatsächlich. So.
Echt, haben wir gestern
wirklich?
Wir haben doch gestern noch überlegt, ob das auch Gag Tesla-Punk heißt.
Ich meine schon. Also
Tesla-Punk ist... Ich glaube,
der Michael hat es nur von mir aufgeschnappt.
Nein, das gibt's, glaube ich. Ich meine, es gibt tatsächlich irgendwie Tesla-Punk. Und
es gibt auf jeden Fall, es ist bei Wikipedia unter Cyberpunk Derivatives.
Super gut.
Sehr gut.
Ja. Und die Sache ist, dass ich dann, als ich die ersten Bilder genau dieselbe Reaktion wie jetzt Dennis. Super geile Welt, super, also alles ist schwarz, sieht so gut aus und so düster und so fett. Und dann sehe ich diesen Gameplay-Trailer, wo die Gameplay zeigen und ich sehe so, wie die da auf Wölfe ballern.
Ja, das war ja gar nicht mal das Problem, aber das, was wir gesehen haben, also erstmal in der Präsentation, das war so langweilig, der hat eine halbe Stunde über Waffen geredet.
Ja.
Und hat irgendwie halt Images gezeigt von Waffen und hat er gezeigt, wie die Waffe schießt, die nächste Waffe gezeigt. Und hat dann halt darüber geredet, wie toll die, was die Unterschiede sind in der Mechanik von amerikanischen und deutschen Waffen. Mhm. Oh, das hat mich so überhaupt nicht interessiert. Und letztes Jahr gab es eine Präsentation, wo sie Texturen gezeigt haben, wie sie in London Bordsteine fotografiert haben, um diese Texturen nachzubauen. Und das war so irgendwie so ein, weiß gar nicht, warum die darüber so lange geredet haben. Also diese Waffentypen interessieren mich einfach nicht. Ich finde es cool, wenn da irgendwie Elektro-Pumpguns drin sind und dann will ich aber ein cooles Spiel drumherum haben. Aber da war viel zu viel Fokus drauf. Und dann haben sie kurze Gameplay-Demo gezeigt und es wirkte eigentlich wie ein Uncharted auf einmal, komischerweise. Also du hattest dann dauernd diese Scripted Elements. Also diese geskripteten Trigger, du läufst so über eine Schwelle und dann kommt das Monster irgendwie auf dich zu. Du kannst so viel draufballern, wie du willst. Du musst halt ab einem bestimmten Schwellenpunkt erreichen, wo dann die nächste Cutscene kommt. Und dann kommt wieder so eine kurze Cutscene und dann geht's wieder über. Also das war schon cool anzusehen, dass es eben ein flüssiger Übergang war. Mhm. Aber dir wurde ständig die Kontrolle weggenommen quasi. Mhm. Und wenn du dann aber nicht schnell genug zum Beispiel aufstehst, nachdem das Monster dich durchs Fenster geschmissen hat, kommt halt eine Todessequenz. So, hat's wieder neu geladen, dann lagst du wieder am Boden, schnell aufstehen, dann darüber. Dann warst du irgendwie in Deckung, dann hast du wieder die Kontrolle gekriegt, konntest aber nur wieder wie so ein Railgun-Shooter irgendwie aufs Monster schießen. Und dann wurde es dir wieder weggenommen, die Kontrolle, dann hat dich das Monster wieder woanders hingeschmissen. Und es wirkte fast so, als kommst du gar nicht groß zum Spielen, sondern... ist das alles so ein scripted Ding nach dem anderen.
Ich finde das ja interessant irgendwie. Das ist wie so, ich habe immer das Gefühl, bei The Order habe ich das Gefühl gehabt, dass diese Grundidee mit dem Tesla-Punk und so und dieser Welt einfach so fantastisch war, dass sie es unbedingt machen wollten, aber irgendwie durch Marktzwänge oder so jetzt einfach so ein Third-Person-Shooter drumherum bauen, was das massenkompatibelste Spielprinzip überhaupt.
Ja, vor allem wundere ich mich, das sind die Ready at Dawn-Leute.
Ja.
Die, ja, also.
Ja, die eigentlich auch mehr auf dem Kasten haben.
Was ich ja auch am Anfang immer so gehört habe, dass so die Artus-Sage irgendwie noch da in den Mix reingeworfen wurde. Und da habe ich jetzt in den letzten Präsentationen und Trailern überhaupt nichts mehr drin gesehen, außer dass da vielleicht mal ein Parzival genannt wird. Aber da frage ich mich echt, wie das noch mit reinspielen soll.
Weil, habe ich auch hier nichts gesehen, ja.
Weil die letzten Trailer waren echt, wie du schon sagtest, irgendwie so ein bisschen Shooter einerlei, der zwar sehr hübsch aussieht, aber sich spielt wie jeder Third-Person-Shooter von der Stange mittlerweile.
Also das klingt jetzt natürlich arg negativ. Ich glaube, dass ich schon eine Menge Spaß damit haben werde. Spaß.
Aber so hat auch nicht Spaß gemacht.
Weil wie bei Manu finde ich Third-Person-Shooter sind ja auch eine sehr unterhaltsame Geschichte, wenn man so Bock drauf hat. Ja. Aber ich finde, dass damit verkauft sich das Szenario so unglaublich unter Wert. Weil wenn ich ehrlich bin, so ein Third-Person-Shooter, der macht aber halt auch Spaß, wenn es so in diese Gears-Richtung geht. Irgendwie, wo man einfach nur tumbe Gegner hat mit tumben Figuren und einfach mal fette Action. So, deswegen.
Das kann ja alles noch werden.
Aber so einem Szenario, wenn so viel Liebe in diese Umgebung und diese ganze Tesla-Punk-Geschichte reingeflossen ist.
Die ist da definitiv zu spüren.
Auf jeden Fall. Das sieht also das Art-Design ist so erhaben und so toll. Und ich meine, du sagst, die haben Pflastersteine abfotografiert, um genau diese speziellen Pflastersteine, das ist Liebe zum Detail.
Die Settings waren super gut.
Das ist unheimlich toll.
Es ist echt das Spiel der Messe, das mich so am zwiegespaltesten zurücklässt. Weil einerseits möchte ich es lieben, weil halt die Grundidee so cool ist mit Tesla Punk, mit der Artus-Sage und der Optik halt, und im krassen Gegensatz dazu ist halt dieses Gameplay, was bisher meistens gezeigt worden ist.
Ich will dich lieben, aber du bist so scheiße.
Ja. Ja, ich bin echt gespannt, also aber es ist halt, hat mich nicht halt so, verunsichert, sagen wir es mal so, ne?
Ich hatte halt im Vorfeld die Hoffnung, dass so diese Verunsicherung, die da schon ein bisschen aufkeimte, im Wind aus dem Segel genommen wird, aber irgendwie kam da nur mehr rein bisher.
Ja. Na gut, wir warten es ab. Als weiterer Trend fortführen von gestern, wir haben nochmal mehr 4 versus 1 Spiele gesehen heute. Also dieses Evolve-Prinzip, 4 gegen 1. Evolve hat übrigens wahnsinnig abgeräumt bei den Gamescom Awards.
Ja, das verdient.
Rockt völlig auch verdient.
Das hat solche Bärte. Das hat die besten Bärte.
Ja, die allerbesten Bärte. Aber Evolve hat jetzt das Glück gehabt, als einer der ersten irgendwie hier sich hinzustellen und zu sagen, wir haben 4 gegen 1 jetzt als neues Spielprinzip. Ist jetzt auch nicht ganz neu, aber hat Evolve jetzt irgendwie gerade so gepachtet.
Ja.
Und ein Spiel nach dem anderen kommt jetzt mit so einem 4 gegen 1 Spieler. Wir haben heute zwei Spiele direkt nacheinander angeguckt, wo wir auch wieder so dieses 4 gegen 1 Prinzip hatten.
Mhm.
Wobei es eben bei dem Dying Light heute so als neuer Modus quasi vorgestellt wurde. Ja. Also Dying Light von Techland, auch wieder Zombie spielt, flüchtest, und da konntest du während du gerade spielst und es wurde Nacht, haben sie gesagt, ist so ein asynchroner Multiplayer-Modus, dann kommt einfach einer dazu und der ist dann so ein Night Hunter oder irgend so ein Monster halt auch.
Das ist, das war echt ganz cool, das haben wir zu zweit im Koop gespielt. Ich habe das noch gar nicht gesehen, das war für mich das alles komplett neu, und ich fand ganz geil, dass du hast im Prinzip so Runner, so Freerunner spielst, wenn du so möchtest, die super agil waren und die mussten nicht Parcours. Unbedingt Leitern.
Zu Parcours.
Parcours, richtig, die meine ich. Die konnten halt überall hochklettern und das hat dich sehr, sehr mobil gemacht. Also du hast ganz wirklich auf alle möglichen Vorsprünge, Autos, whatever, Mauern und so, konntest du damit überqueren. Und sobald dieser Hunter kam, das ist halt der andere Spieler, und nachts wurde die Spannung um ein Vielfaches erhöht, weil sie das aber auch so richtig horrorfilmmäßig eingeführt haben, dass du dann so ein Heulen im Hintergrund hörst, so der Hunter ist unterwegs und so. hörst dann so, es wird dann auch, fing dann auch an zu regnen natürlich und ein bisschen zu blitzen und die ganze Stimmung wurde düsterer. Die Aufgabe ist es dann, die Nester zu zerstören.
Also genau, und ihn mit UV-Licht zu bestrahlen. Das fand ich auch super.
Das ist total witzig. Also es gibt so eine UV-Lampe. Mhm. Wenn du damit den diesen Hunter anstrahlst, dann verliert der Ausdauer. Das heißt, also man kann ihn damit schwächen und wenn du das getan hast, musst du ihn dann mit Hieben zur Seite bringen. Man muss vielleicht noch betonen, dass das Spiel hauptsächlich über Melee Combat, also mit Hiebwaffen gespielt wird. Die Schusswaffen habe ich jetzt überhaupt gar keine gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt im Spiel vorkommen. Ja. Ich weiß es nicht. Zu zweit hat uns der schon ganz schön auf Trab gehalten.
Also im Gegensatz zu Evolve war es dann eher so, dass wir eher vor ihm flüchten mussten. Mhm. Man konnte ihn schon auch erledigen. Er kam dann halt wieder.
Ja.
Aber es war schon eher so, wir müssen unsere Mission erfüllen und uns eher so ein bisschen vor ihm abhauen. Und bei ihm läuft es ja eher umgekehrt. Aber ja, und man war eigentlich eine coole Idee, das in dieses Dying Light eben so einzubringen, als kann nachts passieren, muss aber nicht und ist dann halt irgendein fremder Spieler.
Ja, also der
Seamless Multiplayer. Seamless ist sowieso das Schlagwort der Messe.
Absolut, aber das ist halt auch da ganz positiv zu bewerten. Das hat der Entwickler dann auch nochmal betont, dass man das sich auch natürlich auch aussuchen kann, ob das so sein soll. Also wer keinen Bock drauf hat und will es lieber im Singleplayer spielen. Und das wäre beim ersten Durchlauf bei mir im Fall, deswegen habe ich gefragt. Der kann das halt auch ausstellen und das Spiel dann erstmal in Ruhe durchspielen. Ist halt wirklich optional. Aber man kann tatsächlich nicht tagsüber als Hunter in andere Spiele rein, weil im Spiel ist das so.
Das ist auch bei Dying Light allgemein ein bisschen so, dass die Nacht erst die Gefahrenzone wird. Aber Toto, Zombies sind nicht tot zu kriegen, oder?
Wenn du jetzt auf Dead Island 2 anspielst, nein,
sind apropos nicht. Techland,
genau. Apropos Techland. Kurz, war ja ganz witzig, das war ja eigentlich hintereinander weg, die beiden Termine, die wir hatten vor Dead Island 2. Darf ich sagen, ob ich den ersten gespielt oder?
Ja, du darfst ihn nur nicht bewerten.
Ja, okay, gut, aber deswegen kannte ich ein bisschen die Mechaniken jetzt beim zweiten, da hat sich nicht allzu viel geändert.
Ja, Dead Island 2 ist jetzt von Jager.
Von Jager, ja. Richtig. Aber wenn man, sag ich mal, den ersten gespielt hat, dann wird man sich auch sofort zurechtfinden im zweiten. Das Setting ist jetzt halt ein bisschen anders. Es ist jetzt San Francisco. Vorher war, ist es doch San Francisco. Oder nee, Los Angeles. Los Angeles. Aber es spielt sich ähnlich. Man kam... sucht sich eine Waffe, meistens auch wieder Hieb- und Stichwaffen. Ich glaube, einer hat wohl noch eine etwas andere Fähigkeit. Stimmt, das muss man vielleicht noch sagen. Man hatte 4 verschiedene Charaktere.
Wir haben jetzt Multiplayer gespielt, richtig, aber es war auch wieder Seamless Multiplayer.
Seamless Multiplayer, ja. Und man holt sich seine Waffe, man gradet sie ab, man craftet halt ein bisschen und holt dann so ganz irres Zeug halt wieder hervor, halt mit so einer Elektromachete oder eine Elektropumpgun hattest du dann später beim Spielen.
War irgendwie eigentlich nichts Neues, aber hat trotzdem total Spaß
gemacht. Ja, nichts Neues. Ich jetzt so im Nachhinein, wo ich so die beiden Spiele Dying Light und Dead Island 2 so hintereinander weggespielt habe, ich kommen wir zum Fußball zurück, aber ich musste auch diesen Vergleich ziehen zwischen FIFA und PES. Das ist eine, Dying Light, jetzt ein bisschen anspruchsvoller aussah, ein bisschen düsterer auch und fieser vielleicht noch. Und dass Dead Island 2 ein bisschen lockerer daherkam, ein bisschen farbenfroher halt auch, also nicht nur rot.
Es hat halt auch diese Urlaubsstimmung, was Dead Island ja auszeichnet.
Und halt vielleicht auch ein bisschen geselliger war, weil man da halt zusammengespielt hat oder so. Und das fand ich halt ganz witzig, dass so sehr ähnliche Zombie-Spiele halt doch so ein paar Unterschiede noch haben können.
Was mir jetzt aufgefallen ist, was ich ganz geil fand, ist, das sind ja auch wie bei Death for Dead, diese Charakterklassen, die man da irgendwie hat. Ne? Und mir hat jetzt ganz persönlich vom ersten Spielen, es gab Berserker und Runner und irgendwie noch
Hunter
so
Hunter. Den Priester. Also war zumindest auf dem Plakat, der hatte.
Den habe ich jetzt auch nicht gesehen, aber du hast den Runner gespielt, glaube ich.
Ich hatte den Runner.
Und das gespielt. Ist eine so coole Figur. Ich glaube, das ist eine Frau mit einer Machete und die kann, wenn Zombies mit dem Rücken zu dir gewandt sind, dann so an die heranstürmen und die durch den Rücken erstechen. Ja. Und es klingt makaber. Ist es auch und macht riesen Spaß. Und ich hatte schon mal zugucken, musste ich halt manchmal. Es ist halt wirklich ein Schlachtfest, das kann man nicht einfach anders sagen. Schon der Trailer macht das völlig klar und ich rätsel immer noch, wie das nach Deutschland kommen soll. Aber die haben halt auch sich da unheimlich fiese Animationen einfallen lassen, wie man so Zombies halt zur Strecke bringt. Irgendwie. Ja, manchmal bleibt dann auch der Kopf von einem Zombie irgendwie in einem Messer stecken. Man muss das Messer dann irgendwie erst wieder rauskriegen und schlägt dann diesen Kopf dann so langsam vom Messer runter, ja, und solche Sachen.
Alles so eine Hallo-Waffe-Kassion
halt. Ja. Aber es passte gut in diese, ich fand das sehr arcadig, muss ich sagen. Also es ging ja wohl ums Aufrüsten, Aufleveln und so weiter und neue Fähigkeiten freischalten, aber dadurch, dass es also mega bunt war und diese Punkte auch immer aufploppten, musste ich schon irgendwie an Borderlands teilweise denken.
Gut, ich, wie gesagt, im ersten Teil war das halt auch schon so mit den aufploppenden Punkten und auch diese verschiedenen Charakterklassen gab es halt auch. Du hattest ja auch schon einen, der mehr auf Schlagwaffe spezialisiert war, einer auf Stichwaffen und noch zwei andere, halt auch so eine jägermäßige Figur. Deswegen, man fühlte sich sofort wohl in der Steuerung und in der Umgebung, wenn man den ersten Teil kannte, meiner Meinung. Ja, also es wird sehr einfach makabres, makaber-lustiges, schwarzhumoriges Zombie-Schlachtspiel.
Auf jeden Fall, glaube ich auch. Aber ich meine, wenn es mit Freunden spielt, wird das auf jeden Fall eine Menge Bock machen.
Ja. Ein Spiel, was nie bei uns kommen wird, ist Mortal Kombat. Mortal Kombat X. Wir haben herzlich gelacht. Mehr brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht sagen.
Ja.
Die most gory Animationsphasen, die ich je gesehen habe.
Absolut.
Lass uns einen Ausflug nach Österreich mal machen.
Das war die launigste Präsentation, die wir
Die war sehr launig, ja. Also die wussten einfach auch, wer sie sind, was sie da machen. Und war großartig.
Also richtig cool. Ich glaube, um es ganz kurz zu fassen, Mortal Kombat Fans werden sehr, sehr zufrieden mit dem Spiel sein.
Alle anderen importieren.
Ja, aber die werden alle sehr zufrieden sein, glaube ich. Also das ist wirklich, die arbeiten noch so auf ihr Zielpublikum hin.
Ja. Mehr können wir eh nicht sagen, sonst müssen wir nachher wieder rausschneiden, wenn es dann irgendwann mal eben...
Also von daher, ne?
War sehr geil.
Also dann lass uns auch jetzt abschließend noch abschließend mit deinem Erlebnis mit Elite Dangerous mit Oculus Rift. Wir hatten ja gestern auch noch kurz über Morpheus gesprochen und Daniel hat über Alien Isolation gesprochen mit Oculus.
Darüber müssen wir...
Ja, aber das haben wir ja gestern schon.
Das haben wir gestern schon. Ich wollte aber noch mal ganz kurz was zu Until Dawn sagen. Ich sollte mir das ja mal ansehen. Habe ich so als Auftrag, als Hausaufgabe gekriegt.
Ja, genau.
Und ich bin auch tatsächlich dann mit Toto noch mal zum Sony-Stand gegangen. Dann sagte der Mann so, ach, wir müssen gar nicht so lange warten, 1 bis 2 Stunden, dann ist alles in Ordnung. Und ich so, okay, ich gehe da mal und hab mir dann aber dann halt mich weiterhin übers Internet dann ausnahmsweise mal informiert. Ich wollte nur mal kurz loswerden, also selbst gespielt habe ich es jetzt nicht, aber es sah aus wie eine Mischung wie aus klassischem Survival-Horror und Heavy Rain. Heißt, da das ganze Jahr in diesem Slasher-Setting irgendwie angelegt ist und so, man im Prinzip einen Antagonisten hat, so sah es jedenfalls bisher aus, hat man so viel von der Exploration in so interaktive Zwischensequenzen sozusagen gelegt. So. Und es ist dann also so, dass dann im Prinzip dieses, was man so kennt aus dem Spiel, man läuft so durch den Gang und so weiter und so fort, dann unterbrochen wird durch so Zwischensequenzen, wo man aber immer irgendwie was machen kann irgendwo. Und das, man musste unterschiedliche Dinge dann tun. Also manchmal mit Knopf drücken, manchmal aber auch mit der Taschenlampe rumleuchten und so weiter und so fort. Sah cool aus, weil die, Achtung, Performance Capturing gemacht haben. Das Ganze läuft auf dieser Killzone Engine. Ich weiß nicht, wie die heißt, aber Killzone Shadowfall Dings, bla, blub. Und die haben wohl Schauspieler genommen, die waren mir von Namen jetzt nicht bekannt, aber die haben wohl in irgendwelchen TV-Serien bisher mitgespielt. Und deswegen sahen die Gesichter verdammt nochmal gut aus. In dieser Demo, die ich da im Netz gesehen habe und den anderen Gameplay-Material, da gab es auch Leute irgendwie aus Polen, die haben heimlich gefilmt und das dann abfotografiert, aber da konnte ich wenigstens was sehen. Es ist von der Zielgruppe her und auch vom Setting ganz klar Slasher und Saw orientiert. Das sollte man, wenn man sich dafür interessiert, auch unbedingt im Hinterkopf behalten. Das ist kein subtiler Horror, das ist auch kein Zombie-Horror, sondern das ist ja wirklich genau diese Schiene. Aber das hat es total gut repliziert. Wenn man solche Filme mag oder irgendwie was damit anfangen kann, ich hatte wirklich das Gefühl, so einen Film zu gucken und das fand ich extrem cool. Das wollte ich halt nur loswerden, so als Zusatzinformation. Viel gab es halt nicht zu sehen, also hatte nur den Eindruck, dass das wirklich eine ganz gute Ergänzung zu der ganzen Horrorbibliothek ist, weil da einfach eine weitere Facette hinzukommt, die es halt so noch nicht gab irgendwie. Und ich bin super gespannt, wie es da weitergeht. Das ist übrigens...
Was?
Jetzt hab ich echt vergessen mit dem Satz, was ich sagen wollte. Es ist nämlich schon sehr spät.
Ja. So, Toto, Elite Dangerous.
Ja. Oh ja. Also das ist, war für mich, wenn, wenn ich, das war für mich das Erlebnis einfach für mich, weil ja. Ich hatte vorher noch nie Oculus Rift aufgehabt und war jetzt auch mein erstes Hands-on daran. Und das war wirklich, also wenn Gravity, sag ich mal, für mich im Kino ein richtiges Kinoerlebnis war, in 3D halt, was ich lange nicht gesehen hatte, dann war Oculus Rift mit Elite Dangerous so das Spielerlebnis, was ich mal hatte. Das war eine Kindheitstraumerfüllung für mich, weil ich habe früher als kleiner Junge das erste Mal Star Wars gesehen, den Trench Run irgendwie Angriff und dann die Cockpit-Sicht daraus, aus dem X-Wing heraus, und da dachte ich, ey, das musst du irgendwann mal, das wollte ich irgendwann mal einfach erleben, sowas. Und das war jetzt dieser Moment, wo ich das wirklich erleben durfte, konnte. Ich hatte echt sogar eine kleine Träne im Auge, weil das mich einfach so überwältigt hat einfach. So, war natürlich auch sehr stark aufgebaut mit einem Flightstick und einem Schubregler und dieses Erlebnis, einfach überall hingucken zu können und das Raumschiff einfach weitergeht, so wie es weitergehen sollte, dass man nach links geguckt hat, Co-Pilotensitz noch gesehen hat oder auch die Waffe, wenn sie gefeuert hat, die Umkehrdüsen, dass man die noch gesehen konnte, wenn man nach links oder rechts geguckt hat. Ich kam aus dem Staunen einfach nicht mehr raus. Und dann sind wir, wo wir dann in die Lichtgeschwindigkeit geflogen sind. Das war ja. So real, surreal irgendwie. Es ist ja. Einfach, weiß ich nicht, ja.
Das ging mir ziemlich ähnlich. Also es ist zwar jetzt nicht der, ja, Kindheitsraum. Ich fand schon immer, das wollte ich auch schon mal machen, natürlich. Ja. Aber das ist schnell abgehakt, weil ich dachte, Raumschiffe gibt es vielleicht erst in 200 Jahren. Aber bei mir war das auch noch ein bisschen daran gekoppelt. Ich habe das erste Elite sehr gerne gespielt, so damals. Und das hat auch sehr daran erinnert, weil die Raumstationen, die waren auch so, das waren ja diese Cubes im Prinzip. Man fliegt durch so einen Schlitz irgendwie raus. Das ist so, weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll, also so ein Rechteck irgendwie. Es ist sehr ungewöhnlich gewesen, diese Entscheidung, das so zu designen. Und so haben sie es aber jetzt in dem Remake auch gemacht. Mhm. Remake ist, also Neuinterpretation passt vielleicht besser. Und aber es war sehr ähnlich. Was ich geil finde, ist, dass das Ganze hat so eine Art holographische Projektion ist, die vor dir sitzt. Und das ganze Cockpit ist so drauf ausgerichtet, dass du natürlich siehst, dass da irgendwie so ein Gerüst rumgebaut ist, aber du hast immer diese gläsernen Flächen. Also man kann immer jederzeit in den Weltraum sehen und das auch mindestens immer in diesem 180-Grad-Feld. Also man kann immer so um sich herum gucken. Ja. Und das Geile ist, dass dieses HUD nicht, also sagen wir mal, nicht wie bei Dead Space so eine Fläche ist, die zwar so ein bisschen rausploppt in den Raum, sondern dass das wirklich auch verschiedene Ebenen hat. Und das war die zweite Version von der Oculus Rift Brille.
DK2.
Genau. Und du konntest dann also mit dem Kopf so nach vorne gehen und dann das Radar so ein bisschen näher ran oder dann so drüber gucken irgendwie über den Tisch und dann kam es ins Gefecht, ne? Dann kam halt diese Situation, wo die für die Demo dann halt so eine kleine Gefechtssituation generiert haben und dann flogen diese Schiffe so über mich hinweg und ich guck dann so nach oben und höre so über die Koffer so,
das ist so. Das war halt auch so, ich musste mich da auch so ein bisschen an die Fahrschule erinnern, ne? Weil mein Fahrlehrer hat mir immer gesagt, man guckt dahin, wo man auch hin will.
Ja.
Und deswegen habe ich den verfolgt und dabei halt die Umkehrdüsen eingeschaltet, den Stick halt nach hinten gezogen, sodass ja. ihm aber immer noch im Blick hatte die ganze Zeit, bis ich ihn wieder so vor mir hatte. Und
ja.
Das ist phänomenal.
Total geil. Und dann gab es halt die Situation bei mir, dass ich natürlich total versagt habe im Kampf.
Wie immer.
Und mir dann einen Schuss die Hülle zerbrochen hat. So. Und dann hörst du wirklich im feinsten Surround-Sound, wie so boom, irgendwie was zackierte und dann irgendwie Luft irgendwie rausgesogen wurde. Und plötzlich war es wie bei Dead Space so stumpf. Irgendwie. Also das war alles so gedämpft, weil natürlich die Geräusche so quasi im luftleeren Raum irgendwie versiegen. Und ich habe dann so runtergeguckt und unter mir, das ist halt alles noch eine Beta-Version, da würde irgendwann so ein Co-Pilot sitzen, der Sitz war in diesem Fall noch leer, aber ich habe gesehen, dass da irgendwie die Scheibe komplett aufgesplittert war. Und durch diese Raumwirkung, weil du ja so, ich habe rechts nach unten geschaut, habe ich bemerkt, oh Kacke, jetzt ist ja der Weltraum offen irgendwie. Und das ist ein geiles Gefühl. Und das Beste ist, wir haben ja über die Morpheus-Demo gesprochen und auch Alien wurde ja auch ausprobiert mit Morpheus und da fühlte sich ja das mit der Bewegung so ein bisschen komisch und disconnected irgendwie an. Ja. Also
getrennt. Weil du ja eigentlich eine laufende Figur hast, genau. Und ihr saßt jetzt ja quasi im Stuhl und wart im genau. Raumschiff und das hat ja, super
das
gepasst.
War so gut, ey. Das war einfach. Das fühlte sich einfach echt an.
Ja, ja. Das war Spielerlerlebnis auch, weil 100% irgendwie ja. oder noch mehr sogar, weil und das.
Für Weltraumspiele wird das Oculus perfekt.
Ja, ja. Denke ich auch. Also.
Na, ich habe heute die Alien-Demo gespielt kurz. Und das ist wirklich furchtbar, wenn du eben mit dem rechten Stick laufen musst. Mhm. Du willst dich umgucken und du musst aber dich dann auch wieder dahin drehen, weil du willst ja den Kopf irgendwann wieder nach vorne machen, wenn du auch in die Richtung willst. Oh also je. Das, was der Daniel gestern gesagt hat, man merkt, dass Alien eben noch nicht für Virtual Reality umgesetzt wurde, sondern es lief halt. Aber auch dieses diesen Tracker, diesen Alien-typischen Tracker, der hing dir so dermaßen in der Fresse, also von der Raumwirkung. Ja. Du konntest da gar nicht richtig hingucken. Du musstest dann mit dem Kopf so zurück, um das einigermaßen zu sehen. Und was Daniel auch gesagt hat, die Hat-Einblendungen rechts oben, konntest du halt gar nicht angucken. Mhm. Ja. Aber trotzdem war es schon sehr beeindruckend. Also das DK2 ist echt nochmal deutlich verbessert. Mhm. Und das war, wenn das Alien dann kommt und halt direkt vor dir steht, weil du dich gerade umgedreht hast, drei Leute haben vor mir gespielt, sind alle halt, jeder ist zusammengezuckt, obwohl du wusstest, dass gleich das Alien kommt. Ja. Das ist so großartig. So, auf einmal steht halt dieses Viech, was du irgendwie schon so seit Jahrzehnten kennst, jetzt auf einmal vor dir und,
ja.
Oder was der eine, der hat dann nach unten geguckt, konnte sich nicht mehr bewegen, guckt nach unten und dann kam halt so ein Stachel aus seinem Bauch raus.
Ja, ja.
Großartig.
Das ist schon krass. Also, man merkt halt irgendwie schon, dass die ganzen Spieleentwickler irgendwie total Bock haben, mit Oculus und mit Virtual Reality zu experimentieren. Aber das ist halt auch echt so ein Ding von wegen, man muss halt wirklich extra Spiele dafür bauen. Oder es passt wirklich so. Ja,
wie bei Weltraumspielen.
Also. Genau, wie bei Weltraumspielen. Wo man sitzend ist und sich umschauen kann in einem Sessel wo quasi das Spielerlebnis komplett zusammenfällt mit deinem Erlebnis in der echten Welt, nämlich im Sessel sitzen.
Okay. Und so. Ja. Oder eben das Bobsled-Fahren, was wir da hatten.
Ja. Ich bin halt traurig. Das Virtual Reality, das funktioniert dann, wenn man genau das macht, was man da macht, nämlich sitzen.
Der Witz ist, es gibt halt einen Prototypen von einem Horrorspiel. Ich habe den Namen jetzt leider nicht parat, aber das war eins, wo du in einem virtuellen Wohnzimmer sitzt, auf einer Couch, auf einem virtuellen Fernseher,
genau, ja,
ein Dungeon Crawler oder so. Aber dann kommt halt, aber der Witz ist, dass dann irgendwann in dieser virtuellen Welt ein Geist oder so erscheint. Mhm. So,
das ist schon richtig scary.
Und das ist schon richtig witzig, so dieses Meta. Und dann ist aber in dieser Zwischenwelt, die aber hoffentlich irgendwann so deine echte Welt wirkt, so, dass du das dann glaubst, so, da kommt dann dieser scary Kram irgendwie rein. So, das war cool. Ist dann wieder ganz witzig. Aber da sitzt du natürlich auch auf deiner Couch und guckst dich immer so um, so war es jedenfalls in diesem Prototypen.
Ja, also, das Spiel macht dein Gehirn aber auch total fertig.
Dann glaube ich, da einfach total verwirrt.
Dann wirst du einfach komplett. Vor allem, stell dir mal vor, du spielst dann noch den DLC, da sitzt du dann in diesem Zimmer noch mit einem Virtual Reality Helm in der Virtual Reality und siehst dich.
Und das wäre natürlich, wow.
Inception.
Total. Also, aber das... Dieses Weltraum, was ich noch ergänzen wollte, wir haben noch ein Interview mit dem David Braben gemacht, das ist für mich eine Legende, war eine große Ehre, den zu interviewen und das bringen wir irgendwann nochmal, ich weiß noch nicht wann, der hat sehr coole Sachen gesagt, ich glaube aber, dass Menschen, die das alte Elite sehr gerne gespielt haben und auch das Frontier gespielt haben, das
oder mögen, irgendwie ja. Science-Fiction mögen.
Ja, es ist schon...
Da haben wir ja Science-Fiction übrigens wieder.
Es ist übrigens etwas gemütlicher von Action her, ist vielleicht noch zu betonen, also es ist jetzt nicht so mega schnell und super extrem.
Ein Wing Commander halt.
Ja, es ist halt kein Wing Commander, aber das tat ihm eigentlich ganz gut, weil man dieses... also gerade bei Oculus hat man dann halt auch Zeit zu reagieren und den Raum zu erfassen, hatte ich den Eindruck. Also würde gerne mal sehen, wie das jetzt bei Star Citizen funktionieren wird. Das ist ja, das parallel quasi entsteht. Aber Chris Roberts typisch denke ich auch mal, das wird deutlich schneller sein, aber auch so ein bisschen Arcadia würde ich nicht sagen, aber actionbetonter denke ich. Bin sehr, sehr cool, also sehr beeindruckt.
Ja.
Ist übrigens Open Beta. Das Elite. Ja, also man kann gegen einen
geringen... Jetzt brauche ich eine DK2.
Einen geringen Beitrag Zugang zur Beta erhalten und die Beta wird unter dem Feedback der Fans natürlich laufend weiterentwickelt und er sagte aber, wenn das Spiel rauskommt, die rechnen damit, dass die halt mindestens noch einige Zeit dran weiterarbeiten werden und das immer weiterentwickeln. Also die wollen jetzt natürlich nicht diese Ausmaße von EVE Online verraten, so aber jetzt vom Prozess so ähnlich verglichen. Also Wirtschaftssystem wird jetzt nicht plötzlich auftauchen, aber sie wollen halt immer mehr Zeug reinbauen und so weiter. Und das ist ganz cool. Ja. Bin gespannt, wie sich das schlägt im Vergleich zu No Man's Sky, weil das ist irgendwie so ein ähnliches Prinzip mit Weltraumerforschung und so. Mal gucken.
Ja. Jungs, hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch über die Messe zu streunern.
Nö.
Dennis, hast du noch irgendwas, was du unbedingt unterbringen willst?
Hat er nicht.
Nein.
Ich hab mir Pillars of Eternity angeschaut und man kann sich einen Druiden machen, und der eine Tierform annimmt. Und es gibt es gibt Wildschweinform, es gibt Bärenform, aber es gibt keine Corgi-Form.
Corgi?
Corgi.
Diese Hunde.
Und das finde ich ist ein Skandal.
Skandal.
Zumindest so ein Skandal wie fehlende 5.1 Soundunterstützung.
Aber ich habe im Radio gehört, das Tier der Messe ist sowieso ein Tiger.
Das Tier der Messe ist ein flauschiger Tiger und ich habe Kollega getroffen.
Und bist jetzt im ersten Schritt der Boss-Transformation.
Absolut, absolut.
Du Lauch.
Ich hab den Salat ist auf. Weg. Salat ist weg.
Toto, von einer Skala von Lauch bis Boss, wie war die, um hier einen berühmten großen Mann zu zitieren, wie war, genau, welche Punkte kriegt die Wertung? Quatsch, die Games kommt von dir. Welche Punkte kriegt die Wertung?
Nee, das würde ich fast schon als Superboss sagen. Es war jetzt nicht dieses eine Spiel, was alle überragt hat, so was ich vorfeld mir schon gedacht habe. Es war eine super qualitativ hohe Messe, fand ich.
Ein guter Jahrgang.
Ein sehr gut, ein mundiger Jahrgang. Und zum Beispiel auch das Batman Arkham Knight, das, was wir kurz angespielt haben, wird auch super Qualität haben. Es zieht sich so durch irgendwie, was man gesehen hat eigentlich. War kein Ausreißer nach unten großartig dabei, meiner Meinung.
Ja, waren schöne Sachen dabei.
Ich war auch, na gut, ich wollte nicht wissen, wo er das Mikro jetzt gerade hinhält. Aber also ich war auch, das war wirklich eine der coolsten, aufregendsten Gamescom-Messen, die ich bisher erlebt habe, bisher, also nicht der Welt, also, weil für mich war unheimlich viel dabei, so schöne Sachen wie das Life is Strange und unfassbar viel Horror und die, also natürlich der Kram, Silent Hill und so,
total. Aber auch die Messe an sich.
Und Alien.
Horror.
Und sowas alles.
The Horror.
Ja, die Messe war natürlich auch ganz furchtbar, aber dafür braucht man ja kein VR. Nein, also das war schon cool. Ich habe mir natürlich jetzt auch die Messehallen gespart. Ich weiß nicht, was Leute sagen, die durch die Messehallen laufen mussten und diese
T-Shirt schleudern.
Also es ging. Ja. Weil es war nie so furchtbar heiß. Nee, ich war eigentlich positiv überrascht. Ich habe Schrecklicheres erwartet.
Und, okay.
Ich fand es aber wirklich cool, war auch viel Indie dabei, also es ist total toll, auch die Mischung und alles nicht mehr so, also natürlich waren überall Wargaming-Banner und es gab natürlich, ich glaube Wargaming hat mindestens zwei Hallen gebucht,
ja.
gefühlt, aber so jetzt aus unserer Perspektive, so pressemäßig irgendwie Business-Bereich und Dingens, hat das echt unheimlich viel Spaß gemacht und toll auch, dass wir so viele Menschen gesehen haben, von Twitter und Co.
Mhm.
Toll. Also das ist eigentlich das eigentliche Highlight, dann abends nur noch mit denen wegzugehen und was zu essen. Das
war ein großes Familientreffen immer.
Echt sehr, sehr schön.
Sehr viel Spaß gemacht, auch viele Hörer zu treffen. Hat auch Spaß gemacht, die Umarmungen und Menschen zu knuddeln, die uns hören und uns begleiten hier im Podcast. Danke dafür. Und zum Abschluss möchte ich Henning grüßen. Der sich 5 Stunden für Bloodborne angestanden hat und mir auf Twitter darüber berichtet hat.
Alter Vater.
Für 10 Minuten Spielzeit.
Boah.
Ja, hat sich gelohnt. Unser Beileid.
Hart. Ist das nicht so, dass man da reingeht, stirbt und dann geht man wieder raus?
Na, wie im Leben halt. Gamescom ist eine Metapher für das
Leben. Absolut.
Danke fürs Zuhören. 2 Stunden knapp Podcast. Ich hoffe, es entschädigt für die leichte Verzögerung des Podcasts diese Woche. Aber wir hatten zu tun. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Jahr. Und wir hören uns spätestens am Sonntag wieder.
Tschüss. Alles klar,
bis dann.
Ciao.
Auf Wiederhören. Tschüss.